Freitag, der 2. November 2018 und es ist wieder Zeit für Cinebrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Und heute, ja, endlich wieder in Originalbesetzung mit mir und mit Nils, meinem, ja, allseits geschätzten Kollegen und Lieblings-Lifestyle-Blogger. Nils.
Wunderschönen guten Abend, Christoph. Wunderschönen guten Abend an alle unsere Hörer da draußen. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, wie ist es dir so ergangen, die Zeit?
Ja, fantastisch, möchte man meinen. Ich war zwar nicht so viel im Kino, wie man meinen könnte, aber ich habe kein Internet gehabt für die meiste Zeit des Oktobers, was mich tatsächlich zum DVD- und Blu-ray-Kaufen und Schauen angeregt hat.
Ja.
Und ja, hab da einiges gesehen und zwei Filme, die ich jetzt erst nachgeholt habe, möchte ich auch gleich besprechen.
Ja, perfekt. Dann, bevor du das machst, vielleicht einmal der Fahrplan für heute. Wir machen wie immer unseren persönlichen Filmmonat ganz am Anfang. Dann möchten wir etwas ausführlicher über Bohemian Rhapsody sprechen, der ja am Mittwoch seine Deutschland-Premiere hatte. Und dann passend zu dieser Zeit, Mittwoch war ja auch Halloween, wollen wir ein bisschen mehr über das Horrorfilm-Genre sprechen. Was ist guter Horror eigentlich? Was macht einen guten Horrorfilm aus? Was sind vielleicht unsere Lieblingshorrorfilme? Und vielleicht könnt ihr da ja auch die eine oder andere Inspiration euch abholen. Dann schnacken wir nicht lange ganz rum. Nils, was hast du denn so auf DVD gesehen?
Auf DVD habe ich gesehen zwei Filme auf Blu-ray natürlich. Ich meine, wer kauft noch DVDs? Und zwar habe ich zum einen Ready Player One gesehen, um mal mit dem Guten anzufangen. Ich habe den, wollte den schon im Kino damals schauen, hat ja auch sehr gute Kritiken bekommen. Ich bin aber irgendwie nicht dazu gekommen, beziehungsweise war der Trailer auch sehr abgespaced und das ist der Film ja auch. Ja, ich war dann bei Saturn, habe ihn gesehen, habe ihn einfach mal reingeschmissen, hat mich interessiert und ich war wirklich, wirklich begeistert. Das möchte ich direkt vorweg schicken. Ich finde diesen Film richtig toll. Also nachdem mich mit seinem letzten Werk über diese Giganten, wie hieß der denn noch?
Achso, Big Giant.
Ja, Big Friendly Giant. Ja. Den ich ja wirklich verachte, diesen Film. Er ist so schrecklich. Mhm. Ich möchte einmal an allen geneigten Zuschauern die Szene, wo der Big Friendly Giant an einem sehr großen Tisch im Buckingham Palace sitzt und sich seine Nase mit einem Tischtuch schneuzt. Sowas macht Steven Spielberg, der Mann, der E.T. brachte. Macht schneuzende Riesengags. Worum geht's bei Ready Player One? Es ist die Buchverfilmung eines des gleichnamigen Buches.
Ernest Cline.
Ah ja, genau. Ist die Buchverfilmung des Autors Ernest Cline, der in jüngster Zeit ein paar Erfolge gefeiert hat. Und es ist ein Virtual Reality Film, und auch das Buch. Es handelt davon, dass der Großteil der Menschen in einem Oasis genannten Programm, Betriebssystem, Virtual Reality Umgebung ihr Leben fristet bzw. genießen kann, weil die Oasis ist eben ein Paradies, ganz im Gegensatz zu den realen Umständen, die eben nicht so schön sind bis dystopisch. Der Schaffer dieser Oasis hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, um seinen Nachlass zu verwalten und seitdem er gestorben ist, kämpfen die Menschen versuchen in Wettbewerben diesen Nachlass zu erlangen, weil der eben die Kontrolle über diese Welt bekommt. Es entstrickt sich dadurch eine ganz tolle Geschichte um ein paar junge Leute, die in diesem Cyberspace, Virtual Reality Umgebung versuchen, diesen Wettlauf zu gewinnen. Es gibt eine böse Firma, die Welt kommerzialisieren will. Es soll dann Pop-Up-Werbung geben und sowas, was es bis dahin nicht gibt. Es ist natürlich relativ einfach strukturiert, es spricht Generationskonflikte an, also man hat die jungen Helden gegen die verknöcherten kapitalistischen Strukturen in einer, so eine Mischung aus Google, Facebook und Amazon-Konzern von einem Chef geleitet, der zwar der Vorsteher eines großen Technologieunternehmens ist, aber sein Passwort immer noch auf einen kleinen Zettel schreibt, wie das vielleicht manch einen Elternteil von euch oder so oder manch einer vielleicht auch selber noch tut. Der Film hat einen ganz interessanten visuellen Ansatz, in dem Sinne, dass er fast komplett animiert ist. Es gibt natürlich kleinere Phasen, die auch in der realen Welt stehen, aber der größte Teil ist animiert und nicht in so einer fotorealistischen Welt, wie man es jetzt von Avatar kennt oder von anderen Filmen im Moment, die eben in die Richtung gehen, Warcraft vielleicht sogar, sondern hat eher einen sehr artifiziellen Look, dass es wirklich an Computerspielgrafiken angelehnt hat. Und das Ganze hat mich wirklich überzeugt. Ich finde, die Darsteller, obwohl sie ja unter einem digitalen Avatar verschwinden, total gut gewählt. Wir haben da als Hauptdarsteller haben wir Ty Sheridan, den manche vielleicht aus der letzten X-Men-Verfilmung kennen, der dort Cyclops spielt. Sonst haben wir eben kleinere Darsteller. Es gibt noch Simon Pegg, den die meisten von euch kennen werden. Ansonsten der unbekannte Cast, oder mir sagt ja zum Beispiel nicht so viel Olivia Cooke als weibliche Hauptdarstellerin, die eine, Entstellte spielen soll. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also sie ist ja nicht wirklich entstellt, sondern ist natürlich sehr hübsch, wie eine Hollywood-Darstellerin nun mal.
Die ist auch eigentlich ziemlich attraktiv.
Ja, also wenn man hier mal das Bild von...
Also in Vollblüte habe ich mich voll in die verliebt.
Ehrlich?
Ja.
Ja, also ich fand sie auch sehr sympathisch. Ich fand, wie sie ihren Avatar dargestellt hat, sehr schön. Also, wenn man sich auf den Look einlassen kann, und der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das stimmt, und wenn man im entferntesten Sinne Spaß an Anspielungen zu Videospielen hat, beziehungsweise Videospiele spielt oder gespielt hat, dann ist das ein Film für euch.
Aber auch Filme werden ja auch ganz viele.
Filme, ja, genau.
Viele Filmreferenzen. Also es ist insgesamt natürlich schon ein Film, der ein bisschen auch in die Zeit passt. Aktuell sind ja gerade so diese Retro-80s-Geschichten sehr, sehr en vogue, sehr, sehr angesagt. Ne? Natürlich angestoßen dieser Hype durch Stranger Things zum Beispiel. Und sind viele, viele Easter Eggs versteckt.
Ja. Spoiler.
Wieso?
Erzähle ich hier später.
Ah, okay. Also es sind ja Easter Eggs versteckt. Ach so, weil es auch um Easter Eggs geht. Es geht auch um... Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, das ist... ich wäre nämlich jetzt auch zu dem Thema gekommen. Stimmst du wieder zu? Gibt es was dir da nicht gefällt?
Nee, ich fand den eigentlich auch ziemlich herausragend, muss ich sagen. Ich habe den ja, der kam ja Anfang des Jahres, ne?
Mhm.
Da habe ich den auch gleich im Kino gesehen, da. Und.
Genau, startete am 5. April.
Da war ich sehr begeistert, auf jeden Fall. Ich würde den, glaube ich, sogar. Naja, man soll den Tag nicht von dem Abend loben, aber das Jahr neigt sich dem Ende. Bislang ist er noch in meiner Top 10-Liste für dieses Jahr.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch. Es hat ja auch eine IMDb-Rating von 7,6.
Ja, ich gebe ja nichts auf IMDb-Ratings.
Ich weiß, dass du es nicht tust. Ich finde es aber, da es ja in dem Sinne eine Publikumswertung ist, das noch ganz aufschlussreich. Weil das ist zumindest die Stimmung, die diesem Film wieder entgegenbringt, ein bisschen wiedergibt. Hat mich sehr gefreut. Ich habe nämlich, als ich den Film gedacht habe, gesagt so, oha, ob der jetzt mal so erfolgreich war, weil der ist schon sehr speziell, finde ich, für so ein breites Publikum. Aber es scheint ja sein Publikum gefunden zu haben.
Mhm.
Und das freut mich. Deswegen bin ich, war ein höchst unterhaltsamer Abend. Christoph.
Sehr schön. Was hast du noch auf dem Zettel?
Ich habe noch auf dem Zettel, beziehungsweise auf dem digitalen Zettel, habe ich den, du würdest es vielleicht wahrscheinlich sogar als Trash bezeichnen. Und zwar Kong Skull Island.
Oh Gott. Jetzt geht's los, Freunde.
Ja, ich habe tatsächlich Kong Skull Island mir als Blu-ray gekauft.
Ja, ganz kurz. Ich habe jetzt auch angefangen, mir Blu-rays zu kaufen. aber immer nur von Filmen, die ich halt schon kenne.
Mhm.
Und die mir gefallen haben, damit ich mir die Extras angucken kann. Machst du das auch so?
Das mache ich auch so, tatsächlich. Und ich bin ein großer Audiokommentarschauer.
Mhm.
Ich finde, das ist manchmal sehr viel interessanter als der Film und auch Filme, die ich zum Beispiel nicht gut finde. Viele von euch haben sicherlich schon gehört, dass ich die Hobbit-Filme alles in allem nicht so gut bis kacke finde, gerade in den letzten Teil.
Wo sollen Sie das gehört haben?
Weiß ich nicht. Ich
habe immer das Gefühl, auf deinem Zweitkanal?
Auf meinem Zweitkanal, wenn ich Tumblr oder sowas.
Okay.
Weißt du, die Leute kennen mich auch.
Ja, du bist ja auch mir jetzt ein Berliner,
ne? Ja, eben, ne? Also, da kennt man sich. Also, wenn ich so in Kreuzberger Cafés rumhänge, dann sage ich das auch immer, wenn Leute das hören wollen.
Mit den Jack Wurzel-Muddis?
Ja. Manchmal stelle ich mich halt auch mit so einem Schild dahin. So, kennst du das, dieses Meme?
Free Hugs?
Nee, also, der Hobbit Teil 3 war scheiße, change my mind.
Okay.
Weißt du, wo man so sitzt und dann kommen die Leute. Summa summarum. Ich habe mir dann mal jetzt so immer wieder über längere Zeit abends einfach den Audiokommentar von Peter Jackson dazu angeschaut.
Zu Kong Skull Island.
Nein, zu dem Hobbit-Film.
Ach so.
Und habe tatsächlich ein bisschen meinen Frieden damit gefunden, weil ich nachvollziehen kann, warum er manche Sachen gemacht hat. Manches nicht, aber manches schon. Und ja, das mag ich. Und ich kaufe manchmal Filme nicht, wenn kein Audiokommentar dabei ist. Deswegen alle großen Produzenten und DVD-Vermarkter, die das ja wahrscheinlich hören, macht Audiokommentare. Es muss auch nicht immer der Regisseur sein. Ich finde, der Cast, gerade der Kameramann, finde ich immer sehr interessant. Also mehr Audiokommentare.
Also den ganz großen Blu-ray-Verleihern können wir das ja auch beim wöchentlichen Zigarrenabend direkt sagen.
Ja, wir sollen ja nicht drüber reden, Chris.
Ach ja, stimmt. Komm, worüber wir aber reden sollen, ist Kong Skull Island.
Ah, König der Überleitung, Christoph Porcher. Ja, da werde ich mal richtig mit Radau mir auf die Brust hauen und sagen, Kong Skull Island war nicht gut.
Oh, Überraschung.
Ja.
Spoiler-Alarm.
Ich muss sagen, dass ich den Trailer richtig gut fand, der ja so ganz bisschen in diesem Vietnam-Stil gehalten wurde. Und der Film ist, wenn man es jetzt laienpsychologisch macht, sicherlich irgendwo eine Metapher auf den Vietnamkrieg. Also es gibt ganz viele Sequenzen, wo ich so denke, ja, kannst du den King Kong wegnehmen?
Also Apocalypse Now.
Ja, in billig, ne? Mhm. Mit einem fetten John Goodman, der einen richtig schlechten Gegenspieler macht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Trailer hat mir gefallen. Ich mag den Cast. Also Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson. Ja, ich mag Samuel L. Jackson immer noch. Er ist ein cooler Typ. Brie Larson.
Oh, die bin ich auch verliebt.
Die ist aber auch wirklich cool, das muss man sagen. Ich finde auch Brie Larson und Tom Hiddleston haben eine ganz tolle Chemie zusammen. John C. Reilly, der auch immer, der passt sehr gut in seine Rolle. Falls ihr den jetzt nicht vor Augen habt, googelt den mal. Ihr seht den, ihr kennt den sofort. Ja, der Film an sich, Vietnam-Parabel hin oder her, ist jetzt kein Meisterwerk. Aber er hat einen ganz netten Kampf, gerade das erste und zwei, also die Drittel, das erste Drittel und die Mitte ist ganz interessant, wo man Kong kennenlernt. Der sieht wirklich toll aus, besser als in den letzten Filmen. Das Finale ist wirklich schlecht, weil auch dadurch, dass man diese Monster als Gegenspieler hat, kommt überhaupt kein Feeling auf. Was mich allerdings richtig abgeholt hat, ist die After-Credit-Szene. Und die werde ich jetzt spoilern.
Oh, Spoiler-Alarm.
Und jedem, der das gegoogelt hat oder einfach mal den Film googelt, weiß es sofort. Aber der Film soll ein Franchise starten. Der soll die Monster World starten.
Der ist von 2017, der kommt mir gar nicht so jung vor.
Ja, doch. Also 9. März angelaufen. Letzten Jahres. Und 2020 kommt auch tatsächlich der nächste Teil. Und zwar kommt am Ende heraus, dass es nicht nur King Kong auf der Erde gibt, sondern auch andere Monster. Sag mal eins, was das sein könnte.
Godzilla.
Mothma, die man vielleicht aus so alten Japaner-Schinken noch kennt. Dieses Viech mit drei Köpfen. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe diese Filme als Kind wirklich geliebt.
Wenn man ihm eins abschneidet, wachsen zwei nach?
Ja, nee, das sieht aus wie Godzilla, nur hat drei Köpfe. So irgendwas Gira, Vagira, würde ich sagen. Aber das ist, glaube ich, aus Dings. Und ich weiß nicht.
Vagina?
Sorry, ist wieder mit mir durchgegangen. Christoph, pass auf, wir müssen hier jugendfrei bleiben. Sonst,
Bei Spotify steht ja schon explicit. Also.
Was?
Ja.
Ist ja auch so.
Das ist überhaupt nicht. Dann sag mal ein explicit Wort.
Busen. Pimmel. Großer, dicker Schwanz.
Ach toll, jetzt kann ich es nicht mal meiner Oma zeigen.
Oh Gott.
Ja.
Das ist auch das, was deine Oma immer zu mir sagt.
Komm,
weitermachen.
Gut. King Kong Skull Island. Der Film ist ganz interessant am Anfang, hat ein richtig mieses Finale. Ich habe trotzdem Bock auf die Filme, die danach kommen. Ich will einen King Kong gegen Godzilla Film sehen. Ich will einen King Kong gegen eine Riesenmotte Film sehen. Habe ich richtig Bock drauf.
Okay.
Werde ich mir anschauen.
Also der Film ist Mist.
Ja.
Aber das, was danach kommt, hatte ich dann doch trotzdem noch gehypt.
So sieht's aus.
Ja.
Möchtest du erst oder soll ich jetzt noch zu Ende machen?
Mach zu Ende.
Gut, dann kommen wir nämlich zu dem Kinofilm, den ich gesehen habe, und das ist Die Unglaublichen 2. Viele von euch haben wahrscheinlich den Film Die Unglaublichen gesehen, als sie Kinder waren. Pixar-Animationsfilm ist schon tatsächlich von 2004. Also es ist schon 14 Jahre alt. Und war ja damals relativ erfolgreich. Ich war aber damals noch zu klein, um zu kapieren, wie gut dieser Film ist.
Warst du 13?
Ja, aber da war ich gerade in so einem Alter, so wie du jetzt noch bist, dass ich keine Animationsfilme cool finde und sowas.
Ach so.
Ich habe den gesehen, ich glaube damals mit der Sparkasse oder so, wenn die einen mit ins Kino genommen hat. Wahrscheinlich stand Heiko da schon und hat mich reingelassen.
Ja, genau.
Aber dann habe ich den vorhin... paar Jahren ist es wahrscheinlich auch schon her nochmal gesehen und hat mich richtig begeistert. Ich bin ein großer Superhelden-Fan. Ich mag diesen 60er Jahre Charme irgendwie, der dabei ist. Es ist ja auch so ein bisschen, wie nennt man das, Art Deco alles. Fand ich sehr schön. Ich mochte die Handlung, diese Familiengeschichte, und der Film ist der Film über die Fantastischen Vier, den es nie gegeben hat, weil die Filme über die Fantastic Four immer scheiße sind. Der schafft es aber sehr gut. Kommen wir zu dem Teil von 2018, Die Unglaublichen 2. Und sehr interessant ist, dass er direkt an die Handlung des ersten Teils anknüpft. Also es gibt jetzt keine 10-jährige Pause oder dass man sagt, die beiden sind in Ruhestand oder so. Nein, es geht direkt weiter nach dem Finale des ersten Teils. Was kann man dazu sagen? Die Handlung ist spannend, aber jetzt kein Mindfuck-Film oder sowas. Man weiß relativ schnell, woraus es hinausläuft. Es geht darum, dass die Incredibles nach ihrem großen Auftritt wieder als Superhelden agieren sollen. Deswegen wird Elastigirl wieder in den Dienst zurückberufen und von so einer Art Mark Zuckerberg Superhelden-Fan so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und die arbeiten zusammen daran, Superhelden wieder opportun zu machen. Und wie das immer so ist, mit Superhelden kommt es auch zu Superbösewichten. Der Superbösewicht muss mit ein, zwei Wendungen besiegt werden. Am Ende sind die Incredibles wieder da, dürfen das machen, was sie am besten können, nämlich Incredible sein. Und es gibt ein sehr versöhnliches Ende und ich hoffe, es gibt einen dritten Teil. Die Figuren werden schön weitergeführt, sie sind wiedererkennbar.
Cinefail, es gibt doch gerade erst einen dritten Teil im Kino.
Nee, der zweite Teil ist es, Die Unglaublichen 2.
Ach so. Ja, ach so, ich habe da jetzt nur 2004 gesehen. Ich dachte, das wäre eine Unglaublichen 2. Ach so, den hast du jetzt geguckt?
Den Incredibles, ja, der kam ja gerade erst 27. September ins Kino.
Ach so.
Ja, und man muss sagen, ein Lob wieder mal an die Animatoren von Pixar. Der Film ist wunderschön. Es ist auf eine wunderschöne Art, ist die Animation des ersten Teils weiterbelebt worden. Man merkt das gar nicht am Anfang, denkt man, das sieht ja genauso aus wie der erste Teil. Und wie gesagt, der ist von 2004, da sahen Animationsfilme noch ganz anders aus. Und im Laufe des ersten Aktes wird es plötzlich in eine Richtung gezogen, wo man denkt, boah, dieser Film sieht richtig fantastisch aus. Das 3D funktioniert gut. Wenn ihr noch irgendwo läuft, geht rein, sonst kauft euch die DVD. Ist ein toller Abend, also ein toller... Ist familienfreundlicher, ist aber auch einfach ein kurzweiliger Abend mit einem schönen Film. Punkt. Hast du den gesehen, Christoph?
Nein, wie du eben gesagt hast, gucke ich mir keinen Animationsfilm an.
Ach so, das ist aber eine erwachsene Einstellung.
Ja, bin auch erwachsen.
Oh, bist du ganz erwachsen,
ne? Ja, war seit gestern.
Ach so.
Ja.
Okay. Aber du guckst dir zu Hause schon Animationsfilme an.
Nee, ich überlege gerade, was war der letzte Animationsfilm, den ich geguckt habe. Bestimmt Toy Story.
Da lache ich nicht drüber, wie der geneigte Zuschauer hört. Das finde ich nämlich nicht okay. Ja. Hey, du hast ja wohl Wally gesehen.
Nee.
Was?
Wie in der ersten Folge gesagt, habe ich mir nicht angeguckt, weil ich keine Animationsfilme gucke.
Okay, Christoph, du bist ja ein ganzes Wochenende hier. Wir gucken dieses Wochenende noch Wally.
Ja. Ja, aber lass mal mehr Sterne hier so.
Okay.
Ja, Product Placement. Das war's?
Gibst du mal den Öffner?
Das war dein Film.
Okay. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Da möchte ich einfach nochmal Ready Player One herausstellen. Wirklich, guckt euch diesen Film an, falls ihr den nicht gesehen habt. Und habt keine Angst, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber ich stehe nicht so auf Videospiele, ich stehe nicht so auf 80s-Filme oder so. Ihr werdet trotzdem euren Spaß haben, glaubt mir. Ich habe auch einen sehr abwechslungsreichen Kino- und Filmmonat gehabt. Ich möchte anfangen mit Abgeschnitten, einem deutschen Beitrag, den vielleicht der ein oder andere jetzt kennt, weil er das Buch gelesen hat von Fitzek, der ja, das habe ich in so einer Buchhandlung gesehen, da gibt es so ganze Brettspiele und so von dem, so komische Sachen. Also wahrscheinlich hat er die Brettspiele nicht entwickelt, aber so sind nach ihm inspiriert. Der ist wohl, ich bin ja kein großer Leser, aber das ist ein so der angesagteste deutsche Autor, glaube ich. Ja, in Abgeschnitten geht es um einen Berliner Chef, nicht Chirurg, sondern hier, wie heißt das, die Leute, die Tote aufschneiden.
Gerichtsmediziner.
Gerichtsmediziner.
Pathologe.
Pathologe, richtig. Der Chef.
Was ist? Ich wollte eben die ganze Zeit den Witz machen mit, ist das dieser Schauspieler, dieser Florian David?
David
Fitzek?
Was?
Du kennst auch Florian David Fitz?
Ja.
Ja, Fitzek.
Fitzek, Fitz, das sind zwei unterschiedliche Namen.
Okay, ja.
Also, genau deswegen dauern unsere Folgen so lange, weil so unqualifizierte Beiträge dann gemacht werden.
Es ist zu lange, das muss
kommen jetzt so. Also, Moritz Bleibtreu spielt also den Chefgerichtsmediziner von Berlin und eines Tages wird seine oder verschwindet seine Tochter und er erhält einen Anruf von ihr und von dem Entführer. Und ja, so entwickelt sich dann ein ziemlich spannender Thriller, muss ich sagen. Es kommt dann noch ein zweiter Handlungsstrang oder ein zweiter Handlungsort hinzu, der auf Helgoland ist. Denn durch Zufall entdeckt nämlich ein junges Mädchen eine Leiche am Strand von Helgoland, wo gerade ein Sturm wütet, und findet dort die Telefonnummer von nämlich Moritz Bleibtreu. Und beide müssen dann wirklich tatsächlich, vor allen Dingen sie muss Leichen sezieren und immer Hinweise zu kommen, um immer näher an die Tochter von Moritz Bleibtreu ranzukommen. Und er versucht in der Zwischenzeit, ihr am Telefon zu erklären, wie man Leichen seziert. Und versucht mithilfe eines Comic Reliefs, der ziemlich misslungen ist, muss ich sagen, aber dazu später mehr, nach Helgoland zu kommen, weil er sich schon irgendwann sicher ist, dass seine Tochter auf Helgoland gefangen gehalten werden muss. Ja, wie gesagt, also der Film ist sauspannend, richtig geile Schauspieler, und das ist jetzt regt euch nicht auf, Lars Eidinger ist der Entführer, das wird aber nach ungefähr 25 Minuten oder so wird das revealed.
What?
Ja,
also ich höre euch nicht mehr, ich wollte das gucken.
Nein, das ist, da wird kein großes Hehl drum gemacht. Es ist irgendwie völlig klar, dass er so ist. Wo nämlich dann jetzt auch schon einer der Schwachpunkte ist. Weil die Handlung wird dann mit Laufe der, oder wenn immer mehr ans Licht kommt während den Ermittlungen, wird es immer merkwürdiger und immer, irgendwann kann man es nicht mehr ganz nachvollziehen. Und dann wenn es dann also alles komplett aufgeklärt ist, denkt man sich, naja, also da ist, glaube ich, ein also da sind einige Plotholes, finde ich. Also ich hab's nicht ganz verstanden, auch vor allem die Motivation hinter dem Führer. Das passt irgendwie alles nicht so richtig. Entführer, habe ich gesagt. Aber die Motivation des Führers verstehe ich auch nicht. Nee, aber Lars Eidinger, wo ist das Beispiel? Einer der besten deutschen Schauspieler und der hier wirklich super abliefert. Wie gesagt, schauspielerisch, storytechnisch bis zum letzten, nicht mal Drittel, letzten Viertel des Films. Wirklich spannend, kann ich echt eigentlich nur empfehlen. Punkt. Und jetzt kommt es nämlich, also ich würde diesen Film eigentlich wirklich hochloben, obwohl dann, wie gesagt, alles so ein bisschen merkwürdig wird und alles nicht so nachvollziehbar ist. Aber die Schlusssequenz, ohne Witz, die könnte original aus so einem Sat.1-Filmfilm sein. Der ganze Film hat so einen richtig schönen Look. Und dann machen die das mit dieser letzten Sequenz völlig kaputt. Das ist so schlecht und so bescheuert, wo ich mir so gedacht habe, warum? Digga, warum siehst du das jetzt nicht? Also zum Regisseur. So. Mhm. Was ist dein Problem? Ne? Warum tust du das jetzt? Herr Albert, das ist so... Ah, und ich habe ein Interview mit dem gesehen, wo er sich auch so ein bisschen gefeiert hat, so wie viele Projekte er am Start hat und so. Brudi, versuch auch dann bis zur letzten, bis zum Abspann irgendwie auch den Stil deines Films treu zu bleiben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wer auf Thriller steht, hier eine wärmste Empfehlung auch meinerseits. Überall alles andere kann man dann, es macht es ein bisschen kaputt, aber man kann drüber weg. Man hat, wie gesagt, drei Viertel des Films, hat man, ist man gut unterhalten, hat man Spaß. Und man kann super miträtseln, was ich auch bei Krimis und Thriller immer toll finde.
Ja.
Wenn man gut miträtseln kann. So. Ja. Obwohl man relativ schnell weiß, wer der Entführer ist, aber naja, wie sich das alles so entwickelt hat.
Ja gut,
das ist schon cool. Ist schon cool gemacht.
Ja.
Und der Twist ist auch nicht schlecht.
Es ist so ein bisschen, ich habe es gerade gesehen, das ist Christian Albert. Und der scheint ja irgendwie, das scheint ja eine Clique zu sein, oder? Florian Quatsch mit Moritz bleibt treu. Und ich habe gesehen, dass Fariyadim
spielt mit auch als,
also
als
die zweiter auch immer mit, oder?
Als zweiter Comic Relief für Jasna Fritzi Bauer, die dann quasi das Mädchen auf Helgoland spielt. Mhm. Das finde ich sowieso auch ein bisschen schwach. Also wenn wir jetzt richtig deep so in Filmkritik reingehen, dass quasi, wie gesagt, es gibt zwei Plots oder zwei Orte, an denen die Handlung spielt, mhm, und dass jeder Hauptdarsteller an diesen beiden Hauptorten dann noch einen Comic Relief an die Seite gestellt kriegt. Naja, also vor allen Dingen Fariyadim fand ich, passte da nicht so ganz rein. Ich mag den eigentlich, aber ja, so seine cool. Rolle hat irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, die hat nicht so richtig reingefasst. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, ich bin kein Leser, wenn jetzt vielleicht ein Zuhörer da mehrere Infos so hat, wie seine Rolle, wie heißt denn seine Rolle, Ender Müller, genau, wie die vielleicht im Buch geschrieben ist, gerne mal melden. Ich habe das auch mit einer Fitzek-Fan habe ich den Film geguckt, und sie war nach dem Film auch noch etwas verwirrt. Sie meinte auch, dass doch im Buch, einige Sachen doch etwas anders dargestellt sind. Aber das ist ja immer so. Ne?
Man muss ja,
aber
das gehört einem Film, ja auch ein bisschen dazu.
Bei einem Film muss man ja auch Kompromisse eingehen.
Ja, und man muss ja auch, wenn man das Buch gelesen hat, also man hat das Buch ja nicht wirklich gelesen, wenn man nach einer Buchverfilmung nicht sagt, das ist aber auch ein bisschen anders im Buch. Ne?
Ja, das stimmt.
Also, und ich schließe mich da nicht aus, das mache ich exakt genauso.
Ja.
Ich bin immer ganz ätzend bei Game of Thrones so, und das schmiere ich dir andauernd aufs Brot, wenn wir über Game of Thrones reden. Und ich kann mir vorstellen, wie nervig das ist, aber ich mache es halt weiter, weil das gehört dazu.
Ja.
Ne? Es ist so wie nervige Halloween-Kinder.
Ja.
Das findet halt auch niemand cool, ne? Aber trotzdem gehen Leute an Halloween raus.
Und trotzdem gehen Leute auch immer noch in Halloween-Filme. Und damit sind wir auch schon mal im zweiten Film, den ich gesehen habe. Das ist nämlich die Neuverfilmung von Halloween, dem Klassiker, den Horrorklassiker von John Carpenter aus dem Jahr 1978. Und vielleicht einmal kurz zur Vorgeschichte. Nachdem der Originalfilm oder der erste Teil von Halloween ja rauskam, 78, wurden, glaube ich, es nagelt mich nicht fest, aber 8 Filme gedreht in diesem Franchise, in dieser Reihe. Mal gut, mal schlecht. Die meisten schlecht.
Mehr schlecht, ich wollte sagen.
Eigentlich war nur Halloween 2 noch annähernd gut, aber der Rest war, naja. Und dieser Film, Halloween von David Gordon Green, und das Drehbuch hat, wie heißt er noch? hier der Witzbold, der Homie von
Danny McBride.
Danny McBride, genau. Der hat das Drehbuch mitverfasst. Also schon spannend, dass die sich da an so einen Stoff trauen und dass da doch sowas herausgekommen ist. Aber wo sind wir? Also dieses, ja,
ich habe gerade ein Bild von Danny McBride gesehen. Das ist echt.
Ja, er ist schon ein witziger Typ. Es ist kein Remake, es ist quasi der zweite Teil. Warum? Weil dieser Film alle Geschehnisse nach dem Original, nach Halloween 1 von 78, ignoriert. In Halloween, am Ende von Halloween 1 liegt ja Michael Myers, der Serienmörder und Psychopath, um den es ja geht, angeschossen im Garten von Jamie Lee Curtis. Und in Halloween 2 zum Beispiel fängt der Film genau da an.
Ich erinnere mich.
Während aber, und dann wird noch erzählt, irgendwann, ich glaube in Halloween 2 ist es, dass Jamie Lee Curtis ja eigentlich die, die Schwester von Michael Myers ist und sowas alles. Das wird alles ignoriert. In diesem Film jetzt von 2018 saß Michael Myers 40 Jahre in der Psychiatrie, wurde studiert, hat aber kein Wort von sich gegeben. Und Jamie Lee Curtis, das Opfer in Teil 1, hat alle die ganzen 40 Jahre lang an den Ereignissen des ersten Films stark zu knabbern. Sie entwickelt Psychosen und Angstzustände. Sie hat zwar eine Tochter, sie hat auch eine Enkelin. Es wird aber erwähnt, dass sie zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Sie übt Schießen in ihrem Garten. Sie hat ein
klingt jetzt bis jetzt nach einer normalen Amerikanerin.
Ja, sie hat einen versteckten Bunker, ist so ein bisschen so eine Prepperin.
Immer, die ist aber Texanerin.
Ja, genau, die wartet, bis die Schwarzen die Macht übernehmen.
Wer weiß, wie unter der Maske aussieht.
Ja, genau. Und sie bereitet sich quasi auf irgendwann, sie ist ja sicher, irgendwann wird Michael nochmal zurückkehren und darauf möchte sie sich vorbereiten. Der Film beginnt damit, dass Michael Besuch bekommt von zwei Podcastern, was ich sehr gut finde. Was ich aber nicht so gut finde, war, dass diese Podcaster dann relativ am Anfang des Films dann ermordet werden. An dieser Stelle einmal Solidarität an alle von psychopathischen Serienkillern verfolgten Podcastern. Grüße gehen raus.
Das geht an euch, ihr tapferen Podcaster.
Ja. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Michael Myers ist bei einem, er wird verlegt oder beziehungsweise ja mit mehreren Mitgefangenen. Es gibt einen Unfall, was genau das gleiche ist wie in Halloween 1. Und er begibt sich wieder nach Iowa in seiner Heimatstadt, wo immer noch Jamie Lee Curtis lebt und fängt an rumzumorden. Das ist eigentlich die ganze Handlung des Films. Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Remake, obwohl es ja offiziell keins ist. Es hat viele Elemente von Halloween 1, aber was ich sehr toll fand, auch noch einige, ja, es zitiert auch immer noch andere Teile dieser Reihe. Was ich ganz cool fand, als Fan dieser Reihe habe ich mich da auch schon angesprochen gefühlt. Es ist zwar schon Fanservice, aber nicht so ein harter Fanservice, wie wir es zum Beispiel in Star Wars Episode 7 gesehen haben. Es ist angenehmer Fanservice. Und es hat richtig tolle Sequenzen. Es gibt so eine richtig geile Plansequenz, in dem Michael Myers so eine Straße runterläuft. Halloween-Kinder laufen da die Straße entlang. Er geht in so eine in der Garage, schnappt sich einen Hammer, schlägt irgendwie Frauen den Kopf ein. Da sind wir schon beim Thema Gewalt. Also das ist schon hardcore. Also der Buddy-Score in diesem Film ist, glaube ich, um ein Vielfaches höher als in Halloween 1 oder in allen anderen Halloween-Teilen. Also hier ist er schon ganz schön hart am Metzeln. Ja, geile Metzel-Szenen, toller ja, Gruselfaktor, Halloween-Faktor halt, ne? Also Gewaltfaktor. Und der Film hat ein FSK 16, was mich echt überrascht hat. Also es sind teilweise echt explizite Szenen dabei. Was ein bisschen genervt hat, muss ich sagen, waren halt diese Jamie Lee Curtis plus Familie. Szenen, also es wird auch viel Fokus auf ihre Enkelin gelehnt. Da gibt es dann so einen Nebenstrang, der irgendwann völlig ignoriert wird. Der kommt gar nicht mehr wieder. Deshalb, ja, also ihre Enkelin, es werden dann also so ein bisschen ihre Clique gezeigt. Man baut aber keine richtige Beziehung auf. Naja, und ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich jetzt sage, was passiert in einem Halloween-Film mit Teenagern und vor allen Dingen Teenager, die babysitten. Das überlasse ich jetzt bei eurer Forschungskraft, aber jeder, der die Reihe kennt, weiß, was ich meine. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil man, ja, also die Opfer, die werden zwar eingeführt, die werden kurz erwähnt und dann war es das auch schon wieder. Das ist ein bisschen schade, wie gesagt, das ist so ein bisschen nervig mit Jamie Lee Curtis und ihrem und ihren ganzen, oh ja, ich will ihn unbedingt umbringen. Andererseits auch wieder stark, weil es ist eigentlich einer der wenigen Horrorfilme, vor allem Horrorfortsetzungen, wo das Opfer wieder auftaucht, wo auch mal so ein bisschen gezeigt wird, was eigentlich solche Ereignisse mit einem Opfer machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ist es nicht vielleicht auch der Teil, den wir am... Also, es hat einen Grund, warum das nie auftaucht, weil es vielleicht auch...
Ja, es wird ja sonst immer so getan, so, ja, die Leute sind, wenn ich zum Beispiel an S denke, sie erleben den übelsten Horror, sind dann aber im Nachhinein alles mehr oder weniger erfolgreiche Menschen.
Ja. Aber das stimmt. Aber das
gut, es ist ein blödes Beispiel, weil es da ja auch um andere Geschichten geht. Aber wenn wir jetzt mal den S-Faktor rauslassen, dann und wir sagen, der zweite Teil von S wäre einfach nur ein Nachfolgerfilm, dann wäre das ja genau so. Ne? Wir haben dann die ganz typische Opferdarstellung, wo die sich denken, oh ja, das hat mir alles nicht so ausgemacht. Ich will das aber auch gar nicht so lange diskutieren. Ich fand das eigentlich interessant, dass man das nicht so... sonst sieht man das ja eigentlich nicht so oft. Was ich aber unbedingt noch mal erzählen wollte, dieser Film, wie gesagt, er unterhält, er ist okay, mehr als okay, aber dieser Film hat einen Plot-Twist, der so bescheuert ist, dass er beinahe den ganzen Film kaputt gemacht hat. Der ist so blöd. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Leute, was ist da in euch gefahren? Nach der Aufnahme erzähle ich dir, was ich meine. Es ist so dumm. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es ist so bescheuert. Und sie drehen es dann wieder um. Also es ist quasi ein Plot-Twist-Twist. Und deshalb frage ich mich, wieso habt ihr es sowieso da reingepackt? Was soll das? Hätte wirklich beinahe den ganzen Film zerstört, der eigentlich sonst übersolide ist.
Ich muss jetzt einmal eine Theorie sagen und du gibst mir durch Augenzwinkern zur Verfügung, ob es richtig ist. Und dann versteht ihr hört das dann nicht und dadurch könnt ihr den Film genießen immer noch. Jamie Lee Curtis ist eigentlich der Mörder und sie hat ihr Opfer in die Psychiatrie einweisen lassen. Das ist ein guter, das wissen wir, weiß nicht, wie du reagiert hast.
Ja, auf jeden Fall. Leute, wie gesagt, Leute, Fans dieser Reihe sowieso sind wahrscheinlich schon eh drin gewesen. Aber auch alle anderen Leute da draußen. Ich kann eigentlich diesen Film wirklich nur empfehlen. Ist wirklich grundsolider Horror. Macht Spaß zu gucken. Der ist, also wie gesagt, der bekannte Score, die Filmmusik. Es geht ein bisschen das Herz auf. Ne? Es ist halt diese Szene, die sieht man auch schon im Trailer, wo die Podcaster, Spoiler, ermordet werden. Weil die haben nämlich seine Maske. Und deshalb hat er die wahrscheinlich verfolgt. Und dann setzt er halt so die Maske auf. Das ist schon echt Gänsehautfaktor. Das war schon cool.
Ist das ein Spoiler, wenn ich frage, ob man sein Gesicht sieht?
Den sieht man ja nie. Also man sieht ja immer nur
deswegen frage
so Andeutungen und ja, also wie in jedem Teil immer wieder diese Millisekunden. Ja. Okay.
Und zweitens, weißt du, dass das eine ausgeleierte Maske von Captain Kirk ist?
Ja, William Shatner, ja.
Ja. Vielleicht wussten das manche Filmfans noch nicht.
Fun Fact.
Finde ich sehr gut. Also wäre ich William Shatner, fände ich das super. William Shatner ist der Darsteller von James Kirk.
Ja.
Captain Kirk, wie man ihn nennt.
Tiberius.
Sehr schön, dass du das weißt. Das freut mich richtig, Christoph.
Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der Film hatte, glaube ich, ein Budget von 10 bis 15 Millionen.
Was?
Hat Domestic, also in den USA, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, über 100 Millionen eingespielt. Also jetzt schon ein Mega-Erfolg und da war er noch nicht mal in allen Ländern gestartet. Box-Office, Opening Weekend 76 Millionen, aktuell 137 Millionen in den USA. Also wirklich ein Mega-Erfolg.
Einfach mal verdreizehnfacht
sein Budget. Was hat er natürlich der erste Halloween auch gehabt? Der hatte ja ein Budget von $300,000. Und hat mehrere
Ja, aber andererseits, Jamie Lee Curtis steht wahrscheinlich auch heute unter 1 Million nicht mehr vom Sessel auf. Also
Jamie Curtis hat in einem Interview gesagt, sie wäre froh, wenn das ihr letzter Film gewesen ist in dieser Reihe. Da wäre ich auch froh, wenn ich ehrlich bin.
Was?
Ach ja, ich muss sie jetzt auch nicht mehr sehen, ganz ehrlich.
Was? Also das Einzige, was mich so richtig an diesem Trailer gecatcht hat, ist, abgesehen von der Musik, wo ich tatsächlich auch finde, dass das eine geile Szene im Trailer war. Fun Fact, das einzige Mal, dass ich mir bei Yamba, das die jüngeren Hörer unter euch kennen das nicht mehr, aber früher...
Im Sparabo?
Habe ich nicht abgeschlossen. Nein, nein, ich habe nur ein Einzelding gemacht. Okay. Stand aber sehr klein in der Fernsehzeitung. Habe ich mir bei Yamba den Halloween-Score, dieses runtergeladen, hatte das sehr lange Zeit auf meinem Nokia 3330 als Klingelton. Fun Fact, vorbei. Das hat echt, ich glaube, 5 Euro gekostet. 5 Euro. Ja. Das war noch keine Marke. Kommen wir dazu. Der einzige wirkliche Punkt, der mich interessiert hat, war nämlich Jamie Lee Curtis. Mhm. Und
sie spielt das gut. Ich spiele das wirklich so grundsolide. Und macht ja auch Bock und so, aber...
Weil das ist irgendwie doch was anderes. Es hat sowas wie so zwei alte Feinde, die sich begegnen. Ja. Ich fand zum Beispiel in einem Trailer, darüber können wir jetzt, finde ich, reden, ohne dass es ein Spoiler ist, wo diese Babysitterin diese Tür zuschlägt, dann steht er da. Mhm. Also wenn das nicht die abgedroschenste Szene...
Ich fand die im Trailer, war die ein bisschen dumm. Im Film ist sie aber aus einer anderen Perspektive tatsächlich gezeigt. Weil im Trailer war es halt total doof, weil man sieht einfach den leeren Schrank. So, warum soll er auf einmal, warum soll er nicht zugehen und warum soll er auf einmal dann da stehen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber man sieht es jetzt aus einer anderen Perspektive.
Obwohl ich
jetzt, und so macht es halt mehr Sinn.
Tatsächlich immer, wir haben jetzt auch so einen Wandschrank und jedes Mal, wenn ich den zumache, denke ich mir, oha, was ist, wenn er jetzt so stockt?
Ja.
Also ich meine, da würde jetzt, glaube ich, Michael Myers nicht reinpassen, weil da Regalböden drin sind, aber...
Ja, aber vielleicht so ein Zwergen, Michael Myers.
Ja, das ist sowieso, das hat mich schon wieder richtig aufgeregt. Warum sind amerikanische Häuser oder zumindest in Filmen immer so scheiße gesichert? Also das ist so, wenn ich an mein Elternhaus denke, da könnte nie im Leben einfach irgendwer in einem Schrank stehen oder so. Weil das ist abgeschlossen, man muss klingeln, wenn man rein will und man kann nicht einfach durch Fenster. Also man würde merken, wenn jemand durchs Fenster reingekommen wäre. Und das ist, glaube ich, in den allermeisten Häusern so. Das finde ich, ist es so, hat die Tür nicht abgeschlossen oder hat die diese 80er-Jahre-Fenster, die man hochziehen kann? Und dann ist Mike Myers so da durchgibt, weil der muss ja auch alt sein, weißt du, der ist ja, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist er es nicht, aber wenn das der gleiche ist wie vor 40 Jahren.
Ja, der muss ja dann so über 60, glaube ich.
Ja, dann musst du dir mal vorstellen, wie der durch so ein kleines Klofenster gerobbt ist, dabei wahrscheinlich irgendwelche Duftwässerchen umgeschmissen hat und ihn schnell wieder aufgestellt hat, damit die Kuse das nicht merkt. Warst du das oder war Mike?
Das weiß keiner so genau. Was ich aber ganz genau weiß, ist, dass der nächste Film, den ich vorstelle, Bad Times at the El Royale, von mir keine Filmempfehlung, Sehempfehlung bekommt. Ihr habt vielleicht den Trailer gesehen und der Trailer, muss ich sagen, hat mich übelst abgeholt. Da hat man geile, also wirklich super Darsteller gesehen. Wir hatten Jeff Daniels dabei, wir hatten Dakota Johnson, wir hatten Hemsworth. Ich finde die auch cool.
Was?
Ja.
Warum?
Weil ich auch in Dakota Johnson verliebt bin.
Was?
Ja.
Warum?
Einmal.
Du findest sie doch nicht wirklich scharf in den.
Ich finde die schon ziemlich scharf.
In den 50 Shades of Grey Film?
Junge, im Gegensatz zu dir war ich schon Dakota-Fan bevor 50 Shades of Grey.
Niemand war Dakota Johnson-Fan vor 50 Shades of Grey, weil da
ist. Niemand ist Dakota Johnson-Fan.
Ja, weil die einfach, die hat ja die Rolle, die ist ja erst Schauspielerin geworden, weil sie da eingecastet wurde, weil ihre Mutter, das ist ja die Tochter oder Nichte von so einer bekannten Schauspielerin.
Ist sie nicht mit Don Johnson verwandt?
Weiß ich jetzt, aber.
Während du rausfindest, mit wem Dakota Johnson alles verwandt ist, erzähl ich mal ganz kurz. Also, Bad Times at the El Royale ist der neue Film von Drew Goddard, den vielleicht einige kennen durch den Horror-Hit.
Don Johnson und Melanie Griffith.
Ja, genau.
Ja, tatsächlich.
Den Drew Goddard, den vielleicht einige kennen durch den Horror-Indie-Hit-Klassiker Cabin in the Woods. Und er hat aber...
Toller Film übrigens.
Richtig toller Film. Er hat aber unter anderem auch das Drehbuch geschrieben zu The Martian. Rettet Mark Watney.
Oh.
Und umso erstaunlicher ist es, dass dieser Film so völlig misslungen ist. Worum geht es? Es geht um ein Hotel, das El Royale. Und es befindet sich auf der Staatsgrenze Nevada und
Kalifornien. Und es entwickelt sich dann also so eine Art Kammerspiel, in dem nämlich 7 Charaktere eingeführt werden, die wahlweise in diesem Hotel entweder arbeiten oder dort einziehen. Und schnell werden auch einige Geheimnisse dieses Hotels aufgedeckt. Zum Beispiel haben wir dort einen FBI-Agenten, gespielt von John Hamm. Und der dann rausfindet, dass das ganze Hotel verwanzt ist. Es gibt einen Geheimgang, der dann in viele Zimmer quasi gibt es dann diesen, wie heißen die, diese, ja, das sind ja keine doppelten Spiegel, aber.
Venezianische Spiegel.
Venezianische Spiegel heißen die?
Ja.
Also ein Spiegel, wenn ich davor stehe, sehe ich ein Spiegelbild, aber auf der anderen Seite könnte ich quasi da durchgucken. Gibt es in vielen Zimmern. Wir haben mit, und jeder dieser Gäste hat irgendwie sein Geheimnis. Dakota Johnson hat eine Geisel dabei. Wir haben Jeff, eben habe ich Jeff Daniels gesagt, ne? Jeff Bridges ist es natürlich.
Ich habe aber auch an Jeff Bridges gedacht, als du Jeff Daniels gesagt hast.
Jeff Bridges, der ein Priester ist, zumindest vorgibt, ein Priester zu sein. Und die, alle anderen Gäste, wir haben Louis Pullman als den, wie heißt es hier, die Leute, die also unten arbeiten, die so
ja, Packer nehmen
und dann Rezeptionist-Concierge ist, der auch seine Dämonen mit sich rumschleppt.
Da muss ich kurz einhaken. Hm? Hast du im Trailer nicht auch gedacht, dass das der kleine Spider-Man-Darsteller ist?
Tom Holland, ne?
Ja.
Habe ich auch erst gedacht, aber ja.
Okay, sorry.
Ja, auf jeden Fall. Und dieser Film nimmt sich richtig viel Zeit für seine Charaktere, was einerseits lobenswert ist natürlich, andererseits eines der größten Knackpunkte, weil dieser Film ergeht sich irgendwann in, und der ist 2 Stunden 21 lang, und dieser Film ergeht sich wirklich in einer Schwafelei, das habe ich ewig nicht mehr auf der Kinoleinwand gesehen. Es wird da so viel geredet und gelabert und die Handlung wird einfach nicht fortgeführt. Ich meine, dem Film muss man zugutehalten, dass er, dass das Hotel wirklich liebevoll designt ist. Also dieses ganze Set sieht wirklich toll aus. Das heißt, wenn irgendwann interessiert dann die Handlung nämlich einfach nicht mehr, dann kann man immer noch wenigstens im Hintergrund gucken und so ein bisschen was entdecken, so kleine Details. Aber so viel Gerede habe ich so lange nicht mehr gesehen. Und es ist auch einfach uninteressant, ne? Irgendwann taucht Chris Hemsworth auf als eine Art nicht Marilyn Manson, hier, wie heißt der?
Charles
Manson. Verschnitt, also Sektenführer, der dann auch nochmal seine Rückblende bekommt und dem auch nochmal 15 Minuten gewidmet wird. Und
die grinst so bescheuert.
Also ihr müsst wissen, Nils guckt sich gerade, liest sich gerade einen Artikel durch, 55 Pics that prove Dakota Johnson is just as sexy as her 50 Shades Character.
Und der Artikel lügt einfach.
Und es ist nicht mal Celebrity hat.
Das ist okay. Popsugar.com, müssen wir ja vielleicht irgendwie so
Popcom.co.uk.
Oh ja.
Okay, also, auf jeden Fall, ja.
Das ist, ganz ehrlich, da müssen wir gleich später wirklich nochmal drüber reden.
Ja,
wirklich nicht deiner Meinung.
Ja. Ja, nee, also es hatte so viel Potenzial, weil das Hotel ist ja durch diese ganzen Verwandtheiten und es geht auch die ganze Zeit um ein Video, von dem irgendwie niemand so richtig, es wird irgendwie angedeutet, dass da so dem Sodomie praktiziert wurde von einem ranghohen Politiker. Es werden immer mal wieder Richard Nixon Reden eingespielt, also nicht eingespielt, also so auch Fernsehen gezeigt. Also es hatte so viel Potenzial. Ich wollte eigentlich immer mehr über dieses Hotel rausfinden. Warum ist das denn so verwandt? Warum ist das so eine Überwachungsmaschine?
Und gibt es das? Kann ich da wohnen?
Das gibt es, also es gibt eine Vorlage dazu, ja.
Das ist ja mega cool. Ich fand schon, in diesem Trailer fängt sie an, wo du sagst, hier in Nevada kannst du Glücksspiel machen,
ja, und
hier
genau, in Kalifornien. Genau, das spielt in dem Film gar keine Rolle. Da habe ich nämlich selber so gedacht, okay, das wird bestimmt mega interessant. So auf der einen Seite mehr das etwas, nicht prüde, aber natürlich das etwas restriktive Kalifornien, auf der anderen Seite so das lassive Nevada. Aber es wird überhaupt nicht thematisiert. Ja, wie gesagt, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Also einfach langweilig. In einem Wort,
langweilig. Und dann ist der Showdown da, wirklich der Showdown, der letzte Showdown, ne? Action, Geballer, alles klar. Weißt du, was dann getan wird? Das habe ich noch nie gesehen. In diesem Showdown wird nochmal eine Rückblende eingefügt. Nochmal 10 Minuten Rückblende.
Ja.
Also, oh, heftig. Tut mir leid, aber ich habe mit einem Cinebrüder-Fan auf Instagram darüber geredet, weil ich habe das ja gepostet. Und er hatte den auch schon gesehen und meinte, oh, richtig cool und so. Und da habe ich ein bisschen mit ihm diskutiert. Ihm hat der Film richtig gut gefallen. Aber da kann ich mich leider nicht anschließen. Also von mir kriegt der Film keine Empfehlung.
Also ich möchte den noch schauen und ich werde mir den angucken.
Ja.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich den gut finden werde. Das ist jetzt, ich kann mir vorstellen, das ist kein Film, den man sich auf die Schnelle reinzieht, sondern da muss man sich Zeit für nehmen. Und es gibt ja manchmal... Ja, 2 Stunden 21. Aber es gibt ja auch einfach Filme, da muss man in so einer Stimmung sein, hat da Bock drauf. Und dann ist es vielleicht auch interessant, sich in Charaktere zu ergehen. Ist ja... Vielleicht ist es ja eher so ein DVD-Film.
Ja, vielleicht.
Nun ja, und genau wegen den Sachen, die ich gerade gesagt habe, möchte ich mir den nochmal anschauen. Und dann werde ich vielleicht bei Instagram oder so nochmal meine Meinung abgeben und das ist dann die finale Cinebrüder-Empfehlung.
Okay.
Okay?
Okay.
Cool.
Ja, das waren unsere persönlichen Film-Highlights oder mehr oder weniger Highlights des Monats Oktober. Es kam ja auch noch ein Film, über den wir jetzt etwas ausführlicher diskutieren wollen. Am letzten Oktobertag, am 31., am Reformationstag, für manche Halloween, für die coolen Kids Halloween.
Ja, für die coolen?
Für die coolen.
Ich war da essen abends und da kamen die ganze Zeit Kinder rein und wollten halt von
ins Restaurant.
Ja, und wollten dann so Süßigkeiten haben. Das ist,
Das ist Berlin, wa?
Überhaupt nicht, das fand ich voll kacke.
Naja, auf jeden Fall hatte Bohemian Rhapsody Premiere. Ein Film, von dem Nils ja schon, ja, seit er angeteased wurde, gehypt war oder ist. Ein Film, der bei mir hat sich dieser Hype-Faktor erst ein bisschen, hatte sich immer stetig gesteigert, je öfter ich diesen Trailer gesehen habe, weil ich ja oft ins Kino gehe und deswegen auch immer die gleichen Trailer immer und immer wieder sehe.
Ist auch ein geiler Trailer.
Ich habe ihn mir angeguckt, Nils hat es leider nicht geschafft. Deshalb werde ich jetzt einfach mal ganz kurz meine Meinung dazu abgeben, bevor wir dann zu einem Q&A kommen. Bohemian Rhapsody erzählt, ist ein Biopic über die Band Queen und hat natürlich als seinen Hauptcharakter und fokussiert sich natürlich hauptsächlich auf ihren weltberühmten Leadsänger Freddie Mercury. Und der Film beginnt...
Du wolltest gerade ganz kurz Kruger sagen, oder?
Nein.
Oh.
Und der Film beginnt mit damit, dass Freddy aufsteht, nach Wembley fährt und auf die Bühne geht für das Live Aid Konzert, das weltbekannte Konzert 85 in Wembley, unter anderem damals ja in Wembley stattgefunden, und erzählt dann quasi die Geschichte, wie es bis zu diesem Konzert gekommen ist. Angefangen 1970, glaube ich, als der junge Freddy in Pubs gegangen ist, sich Bands angeguckt hat und dort dann auf die noch sehr unbekannte Band gestoßen ist, die dann im Film, also ich bin ein absoluter Queen-Laie. Ich habe schon gehört, dass der Film sich einige Freiheiten nimmt, künstlerische Freiheiten. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht, aber in dem Film ist es so, dass dann die Band Queen um den Drummer und den Gitarristen ihr Leadsänger abhanden kommt. Und Freddy dann daraufhin sie anspricht und sagt, ey, ich finde euer Sound ganz geil. Ich bin euer neuer Sänger. Und so wird also ein bisschen so die Geschichte der Band, aber hauptsächlich natürlich von Freddy gezeigt und erzählt. Und jeder von euch wird Freddie Mercury kennen, der sehr exzentrische Leadsänger der Band, homosexuell, obwohl er es ja tatsächlich seit seines Lebens abgestritten hat. Und der dann 91 an AIDS gestorben ist. Er soll es sie nicht hat krachen lassen und Rock'n'Roller halt.
Und das ist so ein bisschen das Problem des Films, wie ich finde. Also, er ist ein bisschen langweilig. Also, er ist so ziemlich generisch und er erzählt irgendwie immer nach dem gleichen Muster. Die Band macht irgendwas. Zum Beispiel fängt es an, dass die Band noch sehr unbekannt in irgendwelchen Vans rumfährt. Irgendjemand fällt was ein. Wir haben eine Studioaufnahme. Also eine Studioszene, in dem sie einen ihrer bekannten Songs aufnehmen. Dann passiert wieder irgendwas. Die Band unterschreibt ihren ersten Plattenvertrag. Studioszene. Die Band streitet sich. Studioszene. Und so ist es...
Ich kann mir vorstellen, was dann kommt.
Und so geht es immer weiter und immer weiter. Gipfelt darin, dass Freddy seinen Solo-Vertrag unterschreibt. Er soll 2 Alben produzieren, geht dafür nach München. Und dann ist der Film schon fast vorbei. Er kommt zurück, geläutert, bittet um Verzeihung bei seiner Band, sie vereinen sich, sie unterschreiben für das Live-Aid-Konzert. Es wird, glaube ich, 20 Minuten lang das Live-Aid-Konzert tatsächlich gezeigt. Ich glaube, es sind 3 Songs oder so, die sie da in voller Länge performen. Und diese 20 Minuten, finde ich, entschädigen so ein bisschen für den Rest des Films. Also, die sind wirklich geil. Ich habe schon mal gelesen, einige Kritiker stören sich daran. Es ist natürlich ein riesiges CGI-Monster, ne? Weil das Wembley-Stadion, so wie damals, steht heute nicht mehr so. Die ganze Menschenmenge, das sah man auch schon im Trailer, ist natürlich CGI. Das ganze Ding ist natürlich, ich glaube, ich habe es heute noch gelesen, Zitat, eine der teuersten Mini-Playback-Show-Ausgaben der Welt, weil es sind Originalaufnahmen teilweise. Also die Macher haben Originalaufnahmen genommen. Sie haben Rami Malek, der Hauptdarsteller von Freddie Mercury spielt, haben sie singen lassen. Und noch den aktuellen Leadsänger der Tribute-Band von Queen. Und das haben sie irgendwie miteinander vermischt. Am Set hat Rami Malek halt nur seine Lippen bewegt. Mir ist das nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also jetzt dieses Playback. Und also die letzten 20 Minuten entschädigen wirklich für einen sehr, sehr, sehr seichten, langweiligen, generischen Film. Weil einfach nicht so, es fehlt so diese gewisse Würze, dieses so, was eigentlich auch diese ganze Faszination, was an Freddie Mercury irgendwie ausmacht. Ich habe noch gelesen, Freddie Mercury, als er in München war, im Glockenbachviertel, in dieser Lack- und Leder-Szene, soll er mal aus seinem Hotel runtergerufen haben zu Bauarbeitern, wer auch immer den größten Schwanz hat, soll hochzubekommen. All diese Szenen, dieses Verruchte und so, wird überhaupt nicht gezeigt. Es ist null Sex da drin. Ab und an, es wird immer nur angedeutet, Freddy geht jetzt auf eine Trucker-Toilette fickt, Freddy geht jetzt mit dem und dem ficken oder so. Es sind immer nur Blicke, die das Ganze andeuten sollen. Es sind, glaube ich, handgezählt 6 Küsse in diesem Film. Es fehlt einfach Rock'n'Roll. Es fehlt Rock'n'Roll in diesem Film. Schade eigentlich, aber wieder zeigt sich, man soll nicht zu sehr gehypt in Filme gehen. Und ich habe diesen Film gesehen mit Marie. Der könnt ihr gerne nochmal auf Instagram folgen. @mariechristine94. Richtig krasse Beiträge.
Ey, das ist ein Shoutout. Du musst das als Shoutout ankündigen.
Was ist ein Shoutout?
Ein Shoutout ist, wenn Podcasts Social Media Sachen empfehlen.
Achso, okay.
Das haben wir jetzt, also Marie, wir shoutouten dich gerade.
Okay, hier ist ein Shoutout. Folgt mal Marie Nebel @mariechristine94 bei Instagram. Bei der habe ich diesen Film geguckt, in einem ziemlich bescheuerten Kino. Das sehe ich nicht mehr später. Das war also, da gab es keine Plätze. Also du hast ein Ticket gekauft, aber du hattest keinen Platz.
Und ja, das heißt, freie Platzwahl.
Ja, freie Platzwahl. Und dann hat die Kassiererin sozusagen gesagt, so, ja, wird wahrscheinlich ziemlich voll, stell dich mal schon so eine halbe Stunde vorher an die Tür. Dann haben wir das gemacht, da standen wir 40 Minuten da an, weil die einfach die Tür nicht aufgemacht haben und dann war das Kino nur halb voll. Das hat mich so ein bisschen genervt. Ach. Naja, aber wie Marie diesen Film fand, das hören wir uns jetzt mal.
Also ich fand den ziemlich cool, nur ich finde, dass einige Sequenzen ein bisschen zu kurz gekommen sind, vor allem dann seine AIDS-Erkrankung, und ich hätte gern gesehen, wie er Show Must Go On schreibt, das habe ich ein bisschen am Ende noch vermisst, aber ansonsten, also ich fand, die Bilder waren echt cool und es war richtig gut gemacht und man konnte sich so richtig vorstellen, wie das Leben damals war, wie das Leben für die Band auch war und der Aufstieg, also das, nee, weil, also ich fand's cool, ja.
Einschätzung von Marie.
Das war interessant.
Wie sie gesagt hat, sie fand den Film eigentlich ganz cool, aber auch sie meint natürlich, dass er so ein bisschen, ja, es hat so die gewisse Würze einfach gefehlt. Haben und dann auch gesagt. Wie wir gehört haben, auch so diese manche Lieder, wie sie die komponiert haben, vor allem Freddy. Ja. Ja, wie gesagt, also ich war doch für den Hype dann enttäuscht. Also ich glaube, wäre ich nicht gehypt gewesen, hätte den Film gesehen, hätte ich dem Film jetzt vielleicht 3,5 von 5 gegeben, so gebe ich ihm, glaube ich, 3.
Hat die Löwen, oder was?
Sterne.
Ach so. Ja, Christoph, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du dich halt immer sehr in deinen Meinungen von mir auch beeinflussen lässt. Mhm. Und ich habe dich wahrscheinlich
dafür
einfach...
Dafür bist du auch Influencer.
Das stimmt. Ich habe dich wahrscheinlich einfach zu sehr gehypt. Kann ja. Das sein? Dass ich dich einfach... Du hast gedacht, wenn Nils da so begeistert von ist, dann muss es so sein.
Ja,
ja, Christoph, ich habe mir da ein paar Fragen zu ausgedacht.
Oh, ja.
Und die würde ich jetzt einfach mal abarbeiten. Wie gesagt, ich will dir noch gucken und ich hau dich wirklich, wenn du mich jetzt... Ich meine, die Sache ist, man kann nicht gespoilert werden. Weil man kann ja theoretisch alles nachlesen. Aber ich werde vielleicht keine krassen Twists oder so verraten, auch nicht für die Hörer, weil ihr sollt euch den alle angucken. Ich will nämlich, dass der erfolgreich wird. Also geht ins Kino, auch wenn er euch enttäuschen wird. Zuallererst, bist du Queen-Fan?
Es geht. Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, nein.
Okay, also hast du dir schon mal bei Spotify Queen eingegeben und hast den Album angehört?
Ich kenne die meisten Queen-Songs, ja.
Okay, das ist ja schon mal etwas. Also ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung, weil sonst, wenn man das nicht kennt, dann ist der Film, glaube ich, witzlos. Also ich verstehe auch nicht, warum jemand in diesen Film gehen sollte, wenn er nicht Queen gut findet.
Ja.
Okay. Eine zweite Frage, die hast du jetzt ein bisschen beantwortet. Rockt denn der Soundtrack? Also der Trailer, der rockt ja total. Also der Trailer wird, alles, was gemacht wird, wird ja begleitet von einem passenden Queen-Song. Und der passt immer. Und du hast ja fast so ein musical-eskes Gefühl bei dem Trailer, wo du denkst so, boah, geil. Das ist das, was ich hören will, sehen will.
Ja, natürlich macht der Soundtrack Bock. Musical, ja, also... klar, sind die Songs allgegenwärtig. Allerdings ist eine relativ lange Sequenz, wie sie dann auf USA-Tournee gehen. Und da werden halt einfach nur so ein paar Auftritte so zusammengeschnitten. Aber es ist, glaube ich, immer der gleiche Song gewesen. Aber es macht Bock. Es macht Bock, auf jeden Fall diese Songs nochmal zu hören. Und wie gesagt, die letzten 20 Minuten der Live Aid-Auftritte im Wembley. Der macht wirklich Spaß. Also der rockt, ja.
Okay, das ist geil.
Ja.
Ich bin ja tatsächlich selber sehr großer Bryan Singer-Fan. Den kennt man ja hauptsächlich über die X-Men-Verfilmung. Dafür ist er meist bekannt. Du hast ja auch viele Filme gesehen. Kannst du den klassischen Bryan Singer, also erkennst du das, oder würdest du sagen, also Bryan Singer ist sonst ein richtiger Hollywood-Regisseur, der macht Blockbuster, also meist auch in die fantastische Richtung. Kann man das wiederfinden? Oder ist es wirklich so ein klassisches, so Biopic-Arbeit?
Leider nicht, also es ist schon eher ein Biopic, was weniger an Bryan Singer liegt, der ja, was vielleicht der eine oder andere jetzt nicht weiß, ja die letzten 16 Drehtage ja gar nicht mehr gemacht hat.
Was?
Na, wusstest du nicht?
Nein, das wusste ich nicht.
Ja, der wurde ja, gekündigt, offiziell wegen Abwesenheit. Es kursieren die Gerüchte, dass er mal wieder, wurde schon häufiger, dass er mal wieder mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde. Und das Studio einfach Angst hatte vor MeToo. Und deswegen abgezogen wurde. Offiziell eigentlich, glaube ich, wegen Trauerfall in der Familie oder so. Ich habe es vergessen, wer es dann zu Ende gemacht hat, aber er wird noch als Regisseur aufgeführt, weil das ist so ein Ehrenkodex unter Regisseuren halt. Leider sieht man nicht hier in diesem Film nicht so wirklich seine Handschrift, was weniger daran liegt, an dieser Geschichte, sondern mehr, glaube ich, an den ausführenden Produzenten, die nämlich, und das musst du mir als Queen-Fan vielleicht mal gerade auf die Sprünge helfen, der Gitarrist und der Drummer sind von Queen.
Ja, wie heißen sie noch? Das weiß ich jetzt auch nicht.
Da ist es doch. Brian May und Roger Taylor.
Ah ja, genau.
Brian May und Roger Taylor waren nämlich die ausführenden Produzenten an diesem Film, die, wie ich gehört habe, maßgeblich auch an der Story mitentschieden haben. Und zwar, Fun Fact, sollte nämlich, war ursprünglich Sacha Baron Cohen als Freddie Mercury vorgesehen. Und das Ganze sollte auch wirklich eine etwas mehr verruchtere, rock'n'rolligere Note bekommen, mit viel mehr Sex und Eskapaden und Drogen und Orgien. Und das wollten halt Brian May und Roger Taylor nicht. Und so haben wir nämlich jetzt hier in FSK 6.
Ja, das hast du ja schon ein paar, also jetzt ein, zwei Mal gesagt, dass du das gerne mehr gehabt hättest. Das habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt und ich habe letztens ein Interview von Freddie Mercury gesehen, dass er eben selber, er hat das natürlich gemacht in dem Sinne, aber er mochte es jetzt nicht, also er hat das in dem Interview, hat er zumindest, war seine Aussage, dass er diese Phase mit den Eskapaden, die hedonistische, was man damit auch gerade diese Lack und Leder, die ja sehr so in das allgemeine Gedächtnis und das Nachleben von Freddie Mercury gekommen oder im Gedächtnis geblieben ist, dass er das selber eben, dass es vielleicht eine Phase war, die er selber aber gar nicht mochte. Also er hat sich immer eher nach einem bürgerlichen Leben gelebt und sowas. Und ich meine mich zu erinnern, dass eben Brian May und Roger Taylor auch gerne, also das eben so ein bisschen im Hinterkopf hatten, dass sie eben auch versucht haben, Freddys Andenken möglichst gut wiederzugeben.
Sein Andenken, aber Freddie Mercury hat auch gesagt, er hat für Sex gelebt.
Ja, na klar. Ich habe jetzt so ein, zwei weniger ernste Fragen, aber jetzt mal eine wirklich ernste Frage und das ist jetzt die Sache, du hast gesagt, es wird zum Beispiel gar nicht auf seine Homosexualität eingegangen und auf seine AIDS-Erkrankung.
Wenig, also klar, das spielt eine Rolle, er kriegt die Diagnose, da ist aber auch ein kleiner zeitlicher Sprung drin, also in echt hat er die, glaube ich, 87 bekommen. Hier in dem Film erfährt er 85 kurz vor Live Aid davon und erzählt das an seinen Kollegen, aber das stimmte wohl nicht so richtig. Mhm. Das soll eigentlich 87 gewesen sein, aber es ist wirklich eine Randnotiz.
Okay, ich finde immer, also ich persönlich, mich stört es sehr, wenn, ich bin ja ein bisschen Queen-Fan und mich stört es sehr, wenn das so ein bisschen in das Zentrum des Gedenkens an Freddie Mercury, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass es auch immer noch so eine gewisse Entschuldigungsart dafür gibt, wenn man sagt so, ah ja, guck mal, der hat so hedonistisch gelebt, der hat so viel gemacht und hat er AIDS bekommen, ne? Siehst du? Das passiert nämlich, wenn man schwul ist. Also es wird nicht so oft gesagt, aber ich finde, das klingt manchmal im Subtext mit. Und deswegen hat mich die Nachricht, dass es eben nicht im Zentrum steht, tatsächlich sehr gefreut. Kannst du mal ganz kurz sagen?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also mir geht es da jetzt auch nicht so darum, oder Marie hat es ja auch gesagt, ihr geht es wahrscheinlich auch nicht ähnlich da, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt diese AIDS-Erkrankung und diese ganzen Eskapaden, Orgien oder so, da in irgendein zwielichtiges, rüchiges Gericht Licht zu rücken. Aber es ist nun mal so gewesen, es ist nun mal so passiert und das ist ja das, womit man Freddie Mercury oder womit man eigentlich jeden Rockstar in Verbindung setzt, der halt so gelebt hat. Und aber hier so eine Art, weiß nicht, also
Saubermann-Image.
So Saubermann-Image irgendwie so aufzuziehen. Passt da einfach nicht. Es passt einfach nicht.
Ja, aber dann ist es halt dann auch die Frage.
Es geht da ja auch gar nicht zu sagen, ja, nur weil du schwul bist, kriegst du AIDS. Das ist doch Quatsch. Und jeder, der das sagt, hat halt keine Ahnung. Aber es ist nun mal so gewesen. Und deshalb, du kannst ja nicht einfach so tun, als wäre alles nicht so gewesen.
Ja, na klar, es ist ja so ein bisschen, aber es ist halt die Frage, will dieser Film darstellen, wie das Bild von Freddie Mercury ist? Oder wissen vielleicht Brian May und Roger Taylor ein bisschen besser, wie Freddie Mercury war?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die beiden wollten doch hauptsächlich sich selber in ein rechtes Licht rücken, weil die beiden, gerade diese beiden Charaktere im Film, doch sehr positiv und als die eigentlichen Masterminds hinter Queen und so
das ist tatsächlich interessant.
Hervorgehen, wie ich finde. Also ich habe Kritiken gelesen, wo dann stand, ja, also dass sie das wollten, also da meinen die Kritiker auch, ja, die wollten das. Für diese Kritiker ging das aber nach hinten los, nur weil Brian May halt einmal, oder was, Roger Taylor, nur weil Roger Taylor war es, in der Szene, wo sie Bohemian Rhapsody nämlich aufnehmen, so Sachen, Sachen sagt, das ist ja auch ein Trailer, so, wie viele Galileos willst du noch? Und mein Sack kommt gleich in meinen Brustkorb, weil er so hoch singen soll und immer höher und immer höher und Freddy gefällt es nicht und es muss noch höher und so. Da meinten manche Kritiker, ja, und da sieht er doch so, dass Roger Taylor zum Beispiel da doch eigentlich schlecht wegkommt. Also den ganzen Filmkontext gesehen überhaupt nicht. Die beiden werden schon als die eigentlichen Masterminds hinter Queen gesehen, dass ohne die beiden hätte das Talent eines Freddie Mercurys nie so sich entfalten können. Können sie auch recht haben, das wird er wahrscheinlich auch so gesehen haben. Aber wie gesagt, also ich sehe an diesem ganzen Film, das Problem dieses Films ist, dass diese beiden da als Executive Producer maßgeblich daran beteiligt waren. Und sich, glaube ich, auch ein bisschen um ihr eigenes Erbe gesorgt haben.
Ja, das ist ein bisschen in die ernste Richtung. Ich wollte es schon die ganze Zeit mal ansprechen, weil mich eben tatsächlich diese Debatte darum, dass seine Homosexualität nicht mehr gezeigt wird, dass seine AIDS-Erkrankung nicht mehr gezeigt wird, das habe ich auch schon woanders mal gelesen, jetzt nicht nur, weil wir es gerade gehört haben, stört mich sehr. Also ich weiß gar nicht, warum mich das so stört, aber es nervt mich total, vielleicht weil es auch so irgendwie so, als müsste die Erwartungshaltung der Menschen an eine gewisse Person erfüllt bleiben. Und ich finde es immer schon total nervig, wenn man Freddie Mercury googelt und man sieht nur dieses Bild aus, ist es Breaking Free? Wo er quasi so als Hausfrau
Breaking Free, wo die ganze Band das Video gedreht hat. Ja. Das wird ja auch thematisiert, dass das MTV nicht ausstrahlen wollte, weil sie sich da als Frauen verkleiden.
Ja, also das finde ich immer schon, also das kann ja nicht das Zentrum eines Schaffens sein. Also das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, diese, Gott bitte, das ist wieder jetzt überhaupt keine Ahnung, aber dieses Transvestitische oder also. Das ist sicherlich auch ein Element, damit hat er sicherlich auch gespielt, aber ich finde, das ist nicht das Schaffende. Er ist ja trotzdem der Mensch, der mit die bekanntesten Songs der Welt geschrieben hat oder zumindest maßgeblich verantwortet hat. Ist zumindest das Bild, was man hat. Vielleicht wird es ja revidiert in dem Film. Und das würde ich gerne nochmal ein bisschen in die richtige Richtung rücken.
Wie gesagt, es geht nicht darum, der Film sackt deswegen nicht, nur weil halt seine Homosexualität ist doch auch Thema und auch ist natürlich Thema und auch AIDS ist natürlich ein Thema. Das Ding ist, dass es halt nur so oberflächlich behandelt wird. Ne? Wie gesagt, das ist die Szene, sie sind auf der US-Tour, da ist er noch verheiratet, er telefoniert mit seiner Frau, da steigt ein Trucker aus, wirft ihm irgendwelche Blicke zu, geht auf Klo und er schmachtet halt so hinterher so, und dann ist halt Schnitt. Zieht sich durch diesen ganzen Film so durch. Und das ist einfach nicht Rock'n'Roll. Das ist das Problem mit diesem Film. Er rockt einfach nicht. Der ist so generisch und seicht.
Ja gut, ich werde das testen und bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen gespannter auf den Film, wenn ich ehrlich bin. Also mit diesen Fragen im Hintergrund freue ich mich noch mehr, den zu sehen. Ja. Ich gehe nämlich Sonntagabend.
Sehr gut.
Und dann, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen, und zwar es gibt ja auch eine moderne Interpretation im Soundtrack. Das habe ich im Radio gehört, dass es ein, zwei Filme mit modernen Interpreten nochmal ein, zwei Songs mit modernen Interpreten aufgenommen wurden. Ist dir jetzt aber nicht aufgefallen. Also der Soundtrack hält sich schon an Queen.
Ja, genau. Also ich habe das doch eben schon gesagt. Also dass der Soundtrack, der im Film ist, es sind Originalaufnahmen, es ist Rami Malek und es ist diese Coverband.
Okay. Da war ich im Radio so ein, ich weiß gar
angeblich,
nicht.
Angeblich soll das harten Queen-Fans auffallen. Mir ist es nicht aufgefallen.
Ja, okay. Ist ja geschenkt. Okay. Dann noch eine Sache. Wir beide sind uns einig, dass Bohemian Rhapsody schon der beste Song ist, der je gemacht wurde.
Nein.
Okay. Dankeschön.
Bitteschön.
Danke, Herr Porcher. Das war ein interessantes Interview. Nächste Woche im ZDF-Sommer-Interview sehen Sie
Christian Lindner.
Der wartet schon nebenan.
Christian Lindner würde diesen Film feiern.
Meinst du?
Ja, ich kenne ihn ja persönlich. Und
ja.
Wir haben danach noch ein bisschen telefoniert und da meinte er so, boah, geiler Film.
Die ist klar, dass du das jetzt öffentlich gesagt hast. Ne? Also das stellen wir ja ins Internet.
Ja, wieso? Dass ich Christian Lindner kenne? Oder? Ja. Kann ruhig jeder wissen.
Okay. Findest du ihn so?
Geil.
Ah, cool. Würdest du sagen, dass Christian Lindner ein Queen-Fan ist?
Ja.
Jetzt finde ich den auch cool.
Ja, alle FDP
wählen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert.
Von der Friedrich nochmal Stiftung. Ja.
Nein, wir sind hier für alle offen.
Passend zur FDP wollen wir jetzt zum nächsten Thema kommen, nämlich dem Horror. Das Horrorgenre begeistert uns seit mehreren Jahrzehnten jetzt schon im Kino. Und das Horrorgenre hat einige Entwicklungen durchgemacht und passend zur Jahreszeit, passend zu Halloween, wollen wir einfach nochmal zum Schluss ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich guter Horror, was ist für uns guter Horror, was sind so unsere Lieblingshorrorfilme, was können wir empfehlen und was gefällt uns eigentlich gar nicht so aktuell. Nils, möchtest du vielleicht beginnen?
Ja, gerne. Und zwar möchte ich daran ausführen, dass ich Horrorfilme als Kind tatsächlich, oder also ich sag als Kind, ich meine aber auch jetzt,
Kind, ja.
Tatsächlich, also bei mir funktioniert es. Viele bei mir, Horrorfilme funktionieren bei mir tatsächlich in ihrer Intention, Grusel zu vermitteln. Das funktioniert nicht immer, es kommt ein bisschen auf die Umgebung an. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, Horrorfilme im Kino zu gucken, aber wenn ich zum Beispiel alleine gucke oder mit nur ein paar Personen oder zu zweit und es ist dunkel, man ist vielleicht allein in einem Haus oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Horrorfilme bei mir funktionieren. Da wollte ich dich erstmal überhaupt vor der ganzen Debatte fragen, ob du dich dann wirklich auch gruseln kannst. Und ich skipp's jetzt mal zu, wenn ich jetzt einen richtig gruseligen Film geguckt habe, dann lasse ich manchmal das Licht an. Also ganz ehrlich, nach Paranormal Activity, den ich später auch nochmal loben möchte, der hat mir den Arsch weggegruselt und den haben wir mit ganz schön vielen Menschen geguckt damals.
Also ich muss sagen, auf jeden Fall, gerade wenn ich allein auch in der Wohnung bin oder so und dann so einen Horrorfilm ganz alleine gucke, ja, dann und das macht ja dann auch guten Horror aus. Ne? Wenn ich mich dann grusel, dann Punkt. So, dann hat er dieser Film ja eigentlich auch seine Intention erfüllt. Genau, es gibt viele Filme, wo ich mich grusel. Und da möchte ich ja dann auch schon das Tor weit aufschlagen, vielleicht zum ersten Punkt. Es gibt halt irgendwie für mich den Unterschied zwischen halt, was dann eigentlich auch gute Horror vom schlechten unterscheidet. Das ist halt so diese moderne Herangehensweise mit der Überschrift Jumpscare. Für alle jetzt, die gerade nicht ganz wissen, was ich damit meine, ein Jumpscare ist etwas, das seht ihr in jedem modernen Horrorfilm. Bestes Beispiel dafür ist aktuell The Nun. Es wird irgendwie Spannung aufgebaut, indem zum Beispiel ein Charakter durch Katakomben läuft. Ihr werdet gerade keinen Ton hören und dann dreht der Charakter sich um und irgendwas springt aus der Ecke. Ja, und das Ganze wird nochmal untermalt durch einen sehr lauten, kreischigen, schrillen Sound. Das ist ein sogenannter Jumpscare. Und das Problem, was ich mit Jumpscares habe, ist, also natürlich erschrecke ich mich dabei und ich schäme mich dann auch nicht im Kino zu sitzen und dann auch hochzuschrecken oder so. Weil das ist einfach so, wie mein Körper reagiert, da kann ich ja nichts gegen machen, so ist mein Körper programmiert und es wäre blöd, wenn nicht. Ne? Aber das ist einfach billig, das ist ganz billiger, eine ganz billige Art und Weise, mir irgendwie Grusel und Horror zu vermitteln. Ich habe The Nun gesehen mit einem Kumpel im Kino letzten Monat da lief der Abspann, der dreht sich um so mir, boah, guter Film, oder? Und ich habe es ja in der letzten Folge auch gesagt, The Nun ist einfach eigentlich völlige Scheiße. Und ich sag, genau das habe ich dann auch zu ihm gesagt. Und er sagt, wieso? Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, das sind doch, weil das war wirklich ein Abstreichen von Jumpscare-Elementen. Der gesamte Hauptteil, 60, 70 Minuten, war einfach nur, du wusstest genau, wann der nächste Jumpscare kommt. Und das ist ja auch das Problem, dass man dann nämlich immer beim Film sitzt und weiß, okay, warte, gleich springt irgendwas aus der Ecke, gleich passiert was. Dann mache ich nämlich die Augen zu oder gucke weg, weil ich gerade keinen Bock habe, mich zu erschrecken. Weil, wie gesagt, ich kann ja nichts dagegen machen. Obwohl, auch wenn ich weiß, gleich passiert das, ich werde mich erschrecken. Und deshalb ist das halt so billig, wenn das so vorhersehbar ist. Und das war in The Nun zum Beispiel so. Und dann sage ich das so zu meinem Kumpel. Mein Kumpel sagt, wieso, was hast du jetzt gegen Jumpscare oder Schrecken und so. Und das ist doch genau das, was ein Horrorfilm will. Nein, eben nicht. Ein guter Horrorfilm vermittelt mir nämlich den puren Horror, einen Grusel. Und da denke ich nämlich jetzt an Literatur, wie zum Beispiel Lovecraft.
Mhm. Ja, also ich stimme dir in dem Maße damit zu, dass es jetzt filmisch gesehen billig klingt zu negativ, aber natürlich ein einfaches Muster ist, um Spannung zu erzeugen. Und es funktioniert ja sehr praktischerweise in beide Richtungen. Also es funktioniert, wenn man es mit einem Jumpscare auflöst. Das heißt, wenn der Charakter sich umdreht und da steht die Nonne. Oder wenn der Charakter sich umdreht und es macht und da steht nichts. Weil das funktioniert genauso.
Ja, und dann ist nämlich so dieser Relief, so diese Ernüchterung, so okay, da ist nichts. Und dann weiß man aber, oh, okay, dann kommt's aber, ne? So.
Genau. Ich finde allerdings, ich muss das. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, viele Horrorfilme haben wir zum Beispiel in meiner WG geschaut, liebe Grüße an alle WG-Hörer hier, wir haben das ganz häufig geguckt, so als WG-Abend, und da funktionieren Jumpscares total gut, weil wir saßen da zu viert oder zu fünft auf dem Sofa, wir wollten uns da nicht gruseln, wir wollten jetzt nicht wirklich Angst empfinden oder so, sondern es war einfach witzig, man hat das zusammen sich angeguckt, hat man gelacht, hat man sich erschreckt, und das funktioniert auch. Das ist also jetzt nicht, dass das Jumpscares immer schlecht sein sollen. Ich würde nämlich sagen, dass so Mainstream-Horror, wie The Nun, die Conjuring-Filme, Annabelle 2, Insidious, das ist, glaube ich, nichts, wo man wirklich in dem Sinne Angst empfinden soll. Und das, glaube ich, tut's vielleicht bei manchen, aber das ist nicht das Ziel. Das ist mehr wie so eine Geisterbahn, wovor man sich manchmal so gruselt und dann lacht man und dann kann man vielleicht zusammenrücken. Und dann lacht man am nächsten Tag noch darüber. Ach, weißt du noch, wie der und der sich da erschreckt hat? Oder Christoph hat wieder ganz hell hochgeschrien oder hat weggeguckt, weil er Angst hatte vor der Nonne oder sowas. Das würde ich sagen. Ich würde gerne nur noch mal fragen, gibt es auch, also gruselst du dich während des, weil das ist ja ein Unterschied, ob du, während du den Film schaust, dich quasi Spannung erzeugt wird oder ob du quasi darüber hinaus das mitnimmst. Also gibt es Filme, die dir jetzt sofort einfallen, wo du danach, was ich eben mit Paranormal Activity gesagt habe, weil ich kann in vielen Filmen Spannung natürlich empfinden, aber wo du den Grusel mitnimmst.
Absolut. Ganz aktuelles Beispiel wäre Hereditary, der für mich der beste Horrorfilm auf jeden Fall dieses Jahres ist, wenn nicht sogar einer bestimmten Dekade, Zeit.
Ja, du hast mir geschrieben bei WhatsApp
nach der Zeit. Leute, den müsstet ihr, na, das habe ich bestimmt nicht so gesagt, aber dieses Jahres auf jeden Fall wirklich herausragend. Also der Film beginnt so ein bisschen als Familiendrama, wird dann aber immer wandelt sich immer mehr so diesem Psychological Horror, ein bisschen Paranormal dabei. Also wirklich herausragend. Und dann, also da habe ich mich wirklich gegruselt, da habe ich auch so richtigen Grusel mitgenommen und auch heute hier in deiner sehr gruseligen Wohnung, nämlich, also heute Nacht will ich Angst haben.
Ja? Ja. Freue dich schon, du darfst hier alleine schlafen.
Ich glaube, wir schlafen zusammen.
Nie.
Schade. Das ist wirklich schade.
Yes, okay, also ich kann es nochmal ansprechen gleich, aber ich glaube nicht.
Ein Teufelsdreier, oder?
Oh Gott. Jetzt sind wir explicit. Na tolle Ruhe.
Nee, also Hereditary, wem würde mir da einfallen? Was hättest du denn auf deiner Seite?
Ach Gott.
Also wirklich Horror, der dich mitnimmt, der dich vielleicht heute noch ein bisschen gruselt.
Also der mich wirklich damals mitgenommen hat, und das hängt vielleicht auch ein bisschen was mit zusammen, das ist auf jeden Fall Paranormal Activity. Mhm. Und also ich finde die nachfolgenden Teile auch gar nicht mehr so schlimm, aber den ersten Teil finde ich tatsächlich sehr gruselig. Und das, obwohl ich merke, dass ich im Prinzip, ich kann rational überlegen, und mir ist dann, wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwo hergehe oder so, würde ich nie Angst vor Geistern haben. Also ich glaube nicht an Geister, und ich finde auch eigentlich, finde es immer sehr beruhigend, wenn es so ein übernatürlicher Horror ist. Weil dann kann ich immer sagen, ach, gibt's nicht, fertig. Dann bin ich nicht gruselig vor. Aber trotzdem, dass ich das vom Geist her weiß, hat mich dieser Film sehr gegruselt. Und noch mehr, weil ich den früher gesehen habe, ist tatsächlich Blair Witch Project.
Oh, yo. Blair Witch Project, ja, 12 Jahre wurde so gesehen.
Ja, genau, der kam aber
auch. Ich hatte wochenlang Schiss, in den Wald zu gehen.
Und der Film ist, der schafft es einen wunderbaren Grusel, auch tagsüber. Dieser Wald ist ja tagsüber saugruselig, obwohl es so ein putznormaler Birkenwald ist da. Der sieht aus wie jeder andere Wald. Du kannst in Teutoburger Wald latschen und es sieht genauso aus. Und es funktioniert einfach. Mit ganz einfachen Mitteln hat mich der so richtig gegruselt und ich finde den heute noch gruselig. Ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Der packt mich einfach. Also der dadurch, dass er nicht zeigt, das ist ja meist so.
Ja, also ich muss auch sagen, vielleicht wenn wir jetzt nochmal zu unseren All-Time-Favorites vielleicht auch kommen. Ich persönlich stehe mehr auf Horror, der so ein bisschen auch über Atmosphäre kommt, der vielleicht mehr erzählt über dann auch den gruseligen Hauptcharakter, also was ist jetzt eigentlich so der Horrorfaktor in diesem Film, da würde ich jetzt nennen, zum Beispiel Halloween 1 oder Nightmare on Elm Street, also Freddy Krueger und Michael Myers als Vertreter des, ja, Splatter, ein bisschen gory.
Aber kannst du dich denn wirklich vor
ja, was heißt denn Grusel? Das ist eine ganz andere Form von Grusel. Also natürlich mache ich den Film nicht aus und habe dann Angst einzuschlafen oder so.
Du lachst so, als wäre das doch so.
Natürlich ist das nicht so. Aber ich habe zum Beispiel Halloween. Also, nee, das erzähle ich vielleicht nicht. Ich will ja niemandem bloßstellen. Aber ich habe mit jemandem Halloween geguckt. Also den ersten von 78 mit John Carpenter. Und die Person, mit der ich den Film geguckt habe, hatte danach richtig Angst. Richtig Schiss hatte die Person.
Ja, wenn du das hörst, ne?
Ja, ist ja auch in Ordnung so, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man sich will, ihn oder sie lustig machen sollte, sondern ist ja einfach nur auch ein Kompliment an John Carpenter und den Film. Aber ich habe natürlich auch immer wieder so, nicht Angst, aber natürlich gruselt mich Michael Myers mit dieser Maske, mit dem Messer. Natürlich macht er mir Angst. Und als anderes Beispiel möchte ich da zum Beispiel Pennywise aus S nennen. Mm, den, ja. Clown, den tanzenden Clown. Das ist ja, natürlich habe ich dann, wenn ich den Film sehe, habe ich keine Angst, nach draußen zu gehen oder so. Aber in diesem Moment, wo ich diesen Film gucke, dieser Charakter, und ich rede jetzt explizit von dem 1990er Originalfilm, ist ja...
Ich würde das auch unterschreiben für den...
Ist der sowas von gruselig, und wie er zum Beispiel in der Anfangsszene jetzt in dem Original da auf einmal zwischen diesen Laken auftaucht, ne? Also die Laken, diese ikonische Szene, die Laken spielen im Wind, wehen im Wind, und auf einmal taucht er so auf, Kuckuck, ne? Das packt. Anderes Beispiel wäre bei mir zum Beispiel auch wieder Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere. Der nächstes Jahr ein Remake bekommt.
Oh Gott. Ja, ich sag das jetzt so. Ich
finde das auch super guter Horror. Aber auch absolut komplett ohne Jumpscares aus, ohne.
Aber da möchte ich jetzt mal ganz kurz, weil das ist doch jetzt Friedhof der Kuscheltiere. In die ähnliche Richtung, finde ich, zum Beispiel gilt der Klassiker The Shining. Ja. Das ist doch, ja klar ist das schaurig beim Gucken, aber das ist doch nichts, wo du dich wirklich vergruselst, oder?
Nein, natürlich nicht, aber das sind ja so Filme, die so ein bisschen mit diesen Urängsten des Menschen spielen. Und ich finde, die haben auf jeden Fall, also bei mir, einen höheren Stellenwert als manche Zombie-Filme.
Okay, jetzt, da muss ich jetzt mal die Frage stellen. Was ist, also du findest jetzt, ist es, also Geister oder Mörder? Was findest du gruseliger?
Da würde ich, glaube ich, zum Mörder greifen.
Okay. Also dann so menschliche Abgründe.
Genau.
Sowas.
Ja, das interessiert mich auch persönlich mehr.
Kannst du dich auch besser reinversetzen?
Kann ich mich besser reinversetzen? Ja. Kann ich besser, ja.
Ja.
Okay. Ja, aber mal ein schöner Splatter oder so. Warum nicht?
Also jetzt, wir haben hier so ein Horrorgenres und Subgenres Schaubild offen von der Seite popcornhorror.com. Da sind zum Beispiel, es wird eingeteilt in Gore, Disturbing, wo eben es wirklich diese klassischen Torture-Filme, ich würde da jetzt, ja, Saw steht hier, Hostel.
Ja, sowas zum Beispiel, das Saw, ist für mich der erste Saw-Film, klar, der war irgendwie cool, der hatte auch einen richtig geilen Twist, aber alles, was danach kam, war halt ein Schrotz.
Aber ist das denn ein Horrorfilm für dich? Würdest du das wirklich als Horrorfilm?
Ja, das ist ja auch Horror. Horror ist ja, also bedeutet, übersetzt ja nichts anderes als Angst, mhm, und meint halt wirklich extreme Angst.
Ja, ich
und natürlich habe ich Angst davor, dass irgend so ein Psychopath mich in den Keller sperrt und mir irgend so ein Maulkorb umlegt, der jeden Moment so aufklappt.
Hast du da Angst vor?
Ja, jetzt nicht reell, aber so. Warum nicht? So, warum?
Darf ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Die kannst du ja rausschreiben, wenn du nicht veröffentlicht werden willst. Aber wo du mal in der Schule erzählt hast, dass du Angst hast, begraben zu werden, lebendig begraben
zu werden. Lebendig begraben zu werden. Leute, jetzt hör mal auf darüber zu lachen. Du hast es selber mal zu mir gesagt, das ist auch eine deiner größten Ängste.
Es ist ja auch, aber es ist nichts, wovor ich so auf einer täglichen Basis Angst
habe. Also die ganze Geschichte geht so. Jeder in der Klasse sollte halt an die Tafel gehen und eine seiner größten Ängste an die Tafel schreiben. Und da haben manche, die Mädchen nicht haben geschrieben, fett zu werden. Oder
manche hatten so, Eltern trennen sich.
Eltern trennen sich, unfreiwillig schwanger. Irgendwie Take That trennen sich oder so.
Das war wahrscheinlich Ozone oder so.
Ozone, Underground.
Jetzt ein Overground, Mann.
Overground, ja, oh, schön, Overground. Die waren ein bisschen mehr Overground.
Ja, die waren echt. Overground und du warst dann eher.
Ja, ich war mehr Underground. Ja. Ja. Weißt du ja. Und ja, ich hab lebendig begraben werden. Warum nicht? Ich habe dann noch Buried kurz danach gesehen.
Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste es wirklich.
Das ist ja auch.
Das ist ein großes,
nein, stell dir mal vor, du wachst in diesem scheiß Sarg auf, so, und das geht nicht auf und.
Was willst du dann machen? Vor allen Dingen Spoiler, ne? Direkt, ja.
Ja. Ja, wie gesagt, Nils, was sind denn überhaupt deine. Jetzt sag mal, deine All-Time-Favorites. Also ich habe es gesagt, also ich würde sagen, All-Time-Horror-Filme-Favorites, S. Das Remake ist wirklich auch gut gelungen, total, aber auch, guck dir auch mal den von 1990 an.
Ja, ich finde, der leidet ein bisschen an seinem, und jetzt kommt ein ekliger englischer Begriff, Production Value. Ich finde, da hätte man vielleicht noch mal ein paar Millionen ins Kostümdesign
stecken können. Ja, der hat mehrere, der hat schlechte Schauspieler, der hat mehrere Probleme, aber es geht um Tim Curtis als Pennywise, hervorragend. Ja. Ich bin aber wirklich, ich bin da schon ein bisschen mehr so diese Stephen King-Szene drin. Also dann Friedhof der Kuscheltiere, S, Shining, aber auch Hereditary möchte ich jetzt auch mit dazu zählen. Also in diesem etwas mehr so mit den Urängsten des Menschen spielen, alles, was so ein bisschen mehr auf psychologischer Ebene passiert. Da wäre ich beim Horror zu Hause. Was ist denn mit dir?
Ich habe das ja angedeutet, dass wir das machen sollten. Ich fand, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt versucht, das ein bisschen bei drei Filmen ein bisschen aufzuteilen in was ich an Horrorfilmen mag. Und da habe ich nämlich einmal, das habe ich schon eben gesagt, dass ich eben tatsächlich Blair Witch Project als einen meiner Top-Horrorfilme ever angehe, weil es für mich eben erstmal hat er natürlich ein neues Genre geschaffen, was ich immer gut finde, und das sollte man auch immer honorieren. Zweitens hat er mit sehr wenig Budget einen sehr großen Gruselfaktor erreicht und der bei mir wirklich funktioniert hat. Ich habe als zweites tatsächlich From Dusk Till Dawn.
Oh, ja.
Es ist auch einfach
so, der aber erst in der zweiten Hälfte zum Splatter wird.
Ja, genau. Aber er ist gleichzeitig From Dusk Till Dawn kennt man als Quentin Tarantino-Film, wo er eben selber auch die Hauptrolle spielt, zusammen mit
George Clooney.
Noch genau, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. George Clooney.
Als junger Typ.
Als junger.
Aber da schon mit grauen Haaren.
Als junger Mann mit grauen Schläfen in einem Quentin Tarantino-Horrorfilm mitspielt. Ich erkläre
es mal. Letztens noch mal geguckt.
Ja, das ist auch toll.
Der ist richtig gut gealtert. Den kann man gucken, der ist bei Prime Video enthalten.
Echt? Oh, ja. Sehr schön. Ist auch mit dem Machete-Darsteller, wie heißt er denn noch?
Ach, Trejo.
Danny Trejo, genau. Spielt den Mann mit dem Penisrevolver.
Nein, der spielt er nicht. Der spielt nicht. Danny Trejo spielt den Barkeeper.
Ach ja,
mit dem Penisrevolver ist ein anderer.
Ah, oh, schon wieder. Ist ja, muss ich mal wieder gucken. Aber gut, dass du es jetzt gesagt hast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Weil er eben eine ganz andere Art von Horrorfilm ist. Weil ich finde, der ist nämlich schon zwischendurch sehr gruselig. Wenn, gerade am Anfang, wenn in dieses... Ja, er ist schon ein Psychopath, Schrägstrich Serienmörder. Also der Charakter von Quentin Tarantino. Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Szene, wo er die... das wird ja gar nicht so richtig gezeigt, wo er diese...
Die Geisel
abschlachtet.
Ja.
Minjung, ey, das hat mich als junger Mann tatsächlich echt mitgenommen. Und ich finde auch dieser Grusel am Ende, dass, weißt du, die Endsequenz, die ich jetzt spoiler, weil der Film uralt ist, aber man sieht, dass diese Bar, in der
die Hauptcharaktere sich aufhalten.
Genau, wo es dann zum
Showdown.
Showdown kommt. Es kommt am Ende heraus, dass es eben, naja, auf so einer mythischen Basis gibt und die Kamera zoomt raus und es gibt so eine typische Szene, wo man ein großes Ganzes erkennt. Und das fand ich halt total gruselig als Kind oder als Jugendlicher. Das hat mich richtig, also auch, dass es so Maya-Pyramidenartig irgendwie aussieht, das fand ich so gruselig. Und das ist ein gutes Beispiel für einen Film, der, naja, ich glaube, wenn du jetzt so einer Generation, einem 14-Jährigen, den zeigst, so der jetzt so Nan gewöhnt ist, den lockt das nicht, kein Stück hinterm Ofen vor.
Aber wo wir, ein gutes Beispiel, wo wir jetzt von so Splatter reden, neben diesem psychologischen Horror, finde ich aber auch noch tatsächlich Splatter gar nicht so verkehrt. Aber vor allen Dingen, wenn es so ganz ekligen Stellen am menschlichen Körper passiert. Also wie zum Beispiel im Friedhof der Kuscheltiere gibt es eine Szene, in dem ein kleiner Junge mit einem Skalpell jemanden mit die Achillessehnen so durchschneidet. Das ist
ja eine ganz berühmte Szene.
Und dann kann der nicht mehr laufen. Boah, das zieht sich bei mir zusammen. Oder der Film ist grottig, House of Wax. Kennst du den mit Paris Hilton?
Und wie heißt der Mann von Supernatural?
Ach so,
Sam.
Ja. Der Film ist völlige Scheiße, aber
bevor du das sagst, möchte ich mal kurz sagen, dass House of Wax nicht so scheiße ist wie sein Ruf. Weil ich finde, es gibt ein paar schlimme Szenen. Und es ist da die Szene, die du gleich beschreibst, aber bevor der ist nämlich noch die Szene, nach der, die du gleich beschreibst, ist die Szene, wo er eingewachsen ist und er ihn retten will. Und dabei will er ihm das Wachs runterpulen und merkt, das kann er nicht, sondern pult ihm dabei die Haut runter.
Das ist genau die Szene, die ich gerade beschreiben wollte.
Oh, entschuldige, ich dachte, du meinst die mit der Achillessehne auch.
Nee, das ist nämlich genau die, wo er das Wachs runterpulen will und dabei, glaube ich, irgendwie so ein Stück von den Lippen oder von den Backen oder so, also von der Haut so ganz langsam mitzieht und dann, und der stumme Typ dann einfach nur richtig laut schreit und einfach so diese, und dann sieht man auch so Haut, Faden so am Ziehen.
Das ist eine einsame Träne.
Ja, genau. Es zieht sich richtig dabei beim Gucken. Ja. Ne? Deshalb, auch der Splatter hat auch seine Daseinsberechtigung und hat dann in dem Sinne jetzt nicht Horrorgefühle, in dem Sinne, dass, also wie man es jetzt vielleicht kennt, damit verbindet, ne? In dem Sinne von, ich habe jetzt Angst einzuschlafen, sondern einfach beim Gucken so denkt. Ne? So,
ja, so das, dieses, das auf jeden Fall. Und ich finde, da ist immer so eine ganz schmale Linie, die irgendwie, also es kann auch in eine wirklich unangenehme Situation gehen. Es gibt aber auch, also ich finde zum Beispiel, wenn du, ja, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber bei House of Wax ist es ja so eine eklige Situation oder sowas. Aber bei Hostel zum Beispiel, wo das dann zum Beispiel auch so einen sexuellen Einschlag bekommt, finde ich das ganz eklig. Also das kann ich wirklich nicht angucken. Also das kann ich auch, das finde ich auch, ich finde auch Leute merkwürdig, die Hostel gut finden.
Ja, ja.
Also ich kann mich dem einfach nicht widerstreben, dass ich das komisch finde. Und da bin ich echt gegen.
Ja.
Also da, das ist nicht meins. Also ich, nee.
Ja, wir müssen Schluss machen. Wir sind schon wieder weit, weit über der Zeit.
Ach, Mensch.
Aber wir möchten natürlich die Community wieder loben. Wir haben ja bei Instagram gefragt, was ist euer Lieblingshorrorfilm? Und da haben viele mitgemacht und eine der Hauptantworten war The Strangers. Hast du den mal gesehen?
Ja, hab ich gesehen.
Als ich den jetzt zum Beispiel, den habe ich auch mit einem Kumpel gesehen. Da habe ich noch bei meinen.
Das ist doch der mit der diesen.
Mit den drei Typen mit der Maske, die dann da. Wie heißt sie hier? Die. Die auch bei Armageddon mitspielt.
Liv Tyler.
Liv Tyler. Und ihren Macker da, ich glaube, es ist Clive Owen. Es ist wahrscheinlich nicht Clive Owen, aber mir fällt der Typ gar nicht ein.
Ich kenn's auch gut.
Terrorisieren. Super gruseliger Film. Und auch da kommt, dieser Film kommt dann wieder über.
Scott Speedman, der sieht aber auch so aus wie Dings.
Ja.
Der sieht aus.
Ach, ja, 6,2 bei IMDb, deshalb vertraue ich IMDb nämlich nicht. Weil 6,2 hat dieser Film nicht verdient. Mindestens 7. Der Film kommt nämlich auch wieder über Psycho-Ebene. Da sind einfach Szenen drin, wo die einfach nur so auf einer Schaukel sitzen und so ganz Psycho rübergucken und so. Also diese Einbrecher mit den Masken.
Ist es ja nach einer wahren Begebenheit, ne?
Ja, da kann ich mal eine Geschichte zu erzählen. Das wird da eingeblendet, wahrscheinlich auch für den Horrorfaktor. Ich habe danach gelesen, als ich den Film geguckt habe, dass sich das der Regisseur Brian Bentino war da sehr, sehr offen mit der Interpretation. Es war nämlich so, dass der Herr Bentino als Kind mal allein zu Hause war, da wurde geklopft, wie es im Film auch war, und war es auch so, dass jemand gefragt hat, ist der und der zu Hause? Hat er Nein gesagt und dann ist auch nie wieder was passiert. Und irgendwann Jahre später ist rausgekommen, dass das eine lokale Einbrecherbande war oder so, die einfach nur rausfinden wollten, ob jemand zu Hause ist.
Naja, ist doch gruselig.
Ja, ist ein bisschen was anderes als das, was in dem Film passiert.
Ja, okay, aber ich will nicht mal sehen, wie du, wenn du an einem einsamen Haus in der Nacht jemand eine Einbrecherbande klopft.
Ja, aber das weiß ich ja dann nicht.
Ja, ja. Ich würde das auch nie wollen, Christoph.
Ja. Auf jeden Fall, den Film haben viele genannt und da habt ihr auch unsere Zustimmung. Der ist wirklich ein solider Film. Manche haben Halloween at 20 genannt.
Manche, die falsch liegen.
Halloween at 20 hat seine Höhen und Tiefen.
Nein.
Alter. Ja. Kannst du ja mit Krone mal persönlich drüber diskutieren.
Ja, Krone, wenn du das hörst, dann erklär mir bitte, dann schreib mal bitte, melde dich. Wir laden dich auch gerne ein, dann kannst du
genau, das ist nochmal die Idee. Krone, komm doch einfach zu uns in die Sendung und erzähl uns nochmal, warum Halloween Age 20 der beste Horrorfilm ist.
Ey, wir geben dir eine Viertelstunde Block. Ohne Unterbrechungen darfst du hier erzählen, warum Halloween Age 20 dein Lieblingshorrorfilm ist. Ich kann es gar nicht glauben.
Ja, jetzt haben wir diese Folge mit Community Bashing beendet.
Wir wissen, was die Leute wollen.
Ist natürlich auch immer sehr sympathisch. Ja, wie gesagt, war wieder cool. Wir ziehen jetzt noch um die Häuser. Ihr müsst wissen, nächstes ist nach Berlin gezogen. Ich bin jetzt gerade in Berlin und wir machen ein bisschen in Berlin jetzt unsicher.
Aber hallo, als allererstes gehen wir in die richtig ranzige Automatenkneipe, die hier nebenan ist.
Oh, Automatencasino?
Nee, es ist ja so eine Automatenkneipe. Also hier gibt es irgendwie in jedem, auch beim Friseur habe ich letztens gesehen, so Automaten.
Ja, irgendwo muss Hartz IV rein. Ne?
Das stimmt. Aber die sieht richtig gammelig aus, aber jetzt pass auf, da geht jede Stunde ein Wodka über den Tresen, umsonst.
Ja, da gehen wir jetzt hin. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, geht weiter ins Kino.
Genau, schreibt, wenn ihr noch was zu den Horrorfilmen sagen wollt, das interessiert mich nämlich sehr. Ja. Also, schreibt auch eure Lieblingsgenres vielleicht einfach, also ob ihr...
Subgenres.
Ob ihr mehr auf Zombie oder ob ihr es gruseliger findet, wenn es ein Mensch ist, ob ihr Schiss habt vor kleinen Mädchen, die in dunklen Räumen stehen. Das würde mich echt interessieren. Schreibt doch mal.
Bis dahin, bis zur nächsten Folge, eure Cinebrüder.
Adieu.